Hi, seid ihr bereit für Brett Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Folge nach, ich glaube, fast dreiwöchiger Abstinenz Brett Time Stories. Und auf der einen Seite haben wir den lieben Haider.
Hallo.
Hallo. Und wir haben noch einen Special Guest wieder heute dabei. Trommelwirbel, der Vorhang öffnet sich. Vielleicht magst du dich mal vorstellen.
Ja, ich bin Marcel Straub und ja, Gründer quasi von Strohmann Games. Deswegen ich hier eingeladen wurde, mitzumachen, was ich gerne mache.
Ja, schön. Und was machst du sonst so, wenn du nicht gerade mit uns hier im Podcast sitzt und über Strohmann Games quatscht?
Ja, also aktuell sehr, sehr viel, was mit Strohmann Games zu tun hat, logischerweise. So zu Beginn des Verlagslebens gibt dann noch einiges zu implementieren, zu tun. Erstmal Dinge zu lernen auch, wie das dann so läuft und was dann so passiert und Kontakte zu bearbeiten und so weiter. Ansonsten komme ich eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich und bin dann auch so auf Projektbasis dann auch noch in Projekten tätig im kaufmännischen Bereich, die aber jetzt gerade wegen Corona natürlich gerade nicht so üppig sind. Aber das passt ja ganz gut dann.
Okay, ja, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen gezielt darauf ein. Vielleicht kann ich jetzt auch nochmal auflösen, wie das kam. Und zwar, ihr habt ja bekannt gegeben, oder du hast ja bekannt gegeben, dass Strohmann Games ja Fantasy Realms lokalisiert. Fantasy Realms als Spiel war ja auch bei uns im Podcast schon das ein oder andere Mal Thema, weil der Haider es auch schon mal reingeschmissen hat. Und dann kam halt diese News. Und witzigerweise, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendein Abonnent hat mich dann angeschrieben, meinte so, Mensch, Benni, wie wäre das denn mal? Du könntest doch mal hier mal fragen, ob der nicht mal Bock hätte, in den Podcast reinzukommen. Und da bin ich ja dann immer relativ, in solchen Sachen bin ich dann immer relativ schnell. Und deswegen habe ich dich dann relativ zeitnah auch angehauen. Ja, ansonsten, wie sieht's denn aus? Habt ihr ein Getränk der Folge, um jetzt mal wieder in den Rhythmus reinzukommen? Daniel, möchtest du mal anfangen?
Ja, klar. Ich hab jetzt in unserer kleinen Sommerpause, kann man so sagen, habe ich natürlich viel Gin Tonic und alkoholfreies Bier genossen. Aber jetzt zum altbewährten Gerolsteiner zurück.
Aber unter irgendeinem Video hatte mal einer kommentiert, Gerolsteiner kommt gar nicht aus NRW, ne? Ich habe das auch gar nicht immer so mitgekriegt, ne? Wo kommt das eigentlich her? Ich weiß gar nicht. Wo ist denn Gerolsteiner?
Eifel. Aus Eifel.
Okay.
Ja, aber ist doch neu.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung.
Setz mich jetzt nicht in die Nesseln, das bleibt ja für immer im Internet.
Ja, es sei denn, ich nehme es immer raus, aber selbst.
Ich war sogar schon mal bei Gerolsteiner, habe da so eine Besichtigung gemacht. Ist nicht so ganz so lustig wie eine Brauereibesichtigung, aber Fläschchen Wasser kriegst du dann schon.
Oh, gut, das ist auch mal ganz lecker, ne?
Ja.
Marcel, wie sieht's bei dir aus? Hast du ein Getränk der Folge? Jetzt sag aber nicht Kölsch, ey. Dann knipse ich dich raus aus der Folge.
Nee, dem Wetter angemessen, einfach ganz normales Leitungswasser.
Ja, ich bin heute auch relativ, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen an der Uhrzeit. Vielleicht müssen wir das nochmal kommunizieren, dass es jetzt gerade 12 Uhr ist. An einem wunderschönen sonnigen Freitag, wo der Daniel eigentlich lieber oberkörperfrei bei sich im Sandkasten mit der Heidi liegen würde.
War ich gerade noch, genau.
Warst du gerade noch?
Deswegen, ich glaube, ja, so ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat. Deswegen habe ich mir doch noch hier so ein schäbiges Tanktop übergeworfen.
Boah, ich war letzte Woche oder so, habe ich mir auch mal so zwei Tage in der Nähe von Hennef gegönnt und bin dann auch mal einen Tag irgendwie in der Sonne gewesen, so mit meiner PC-Bräune, und habe mir auch direkt irgendwie die ganze Brust verbrutzelt, ey. Hat jetzt alles angefangen, sich zu pellen.
Ja, habt ihr ein Sommerloch aktuell oder seid ihr schön im Spielflow?
Boah, ich habe ein richtiges Sommerloch.
Was? Du, Marcel?
Ich hatte eins, aber diese Woche lief es wieder ganz gut an. Also wir hatten jetzt zwei Spieleabende gehabt. Nächste Woche sind auch schon wieder zwei angesagt. Also, ja.
Sehr
davor
gut.
Davor war es ein bisschen mau, dass da doch eben, wenn die, ja, Leute im Urlaub waren, und dann ist kurzfristig immer wieder krank geworden und dann muss man es immer wieder absagen. Und ja, aber jetzt scheint es wieder sich anzulaufen.
Skandalös.
Ja, bei mir ist das, glaube ich, alles auch noch so ein bisschen der Klausurphase geschuldet. Ne? Ich habe da dem Marcel vorhin auch schon mal gezeigt, ne? Ich habe hier mein Skript in der Personalpsychologie, dann habe ich hier vorne mein Skript für die Testtheorie. Das hat so ein bisschen Priorität, deswegen habe ich nicht ganz so viel gezockt, aber ein bisschen was. Ein bisschen was. Da erzähle ich aber gleich was zu.
Ich würde jetzt gar nicht großartig ein Recap machen, wie wir es sonst gemacht haben. Wir haben ja so einen kleinen Break gehabt, um zum einen, weil es sich zeitlich nicht ergeben hat. Ich war im Urlaub, der Potti war ein bisschen im Klausurenstress. Dann hatten wir überlegt, ein bisschen voraufzuzeichnen. Das haben wir uns dann geknickt und wollten dann nichts übers Knie brechen. Ich habe mich sehr gefreut auf die Folge heute. Ich muss sagen, so eine kleine kurze schöpferische Pause ist vielleicht oder ganz gut, dass man dann wieder so mit frischen Kräften zu Werke gehen kann und heute auch wieder mit einem Gast, das finde ich natürlich auch sehr cool und da habe ich mich natürlich direkt in die Nesseln gesetzt, wo der Potti so, ey, voll geil, ey, wir haben hier einen Gast, hier Stroh an Games und so, ich so, ja. Wer ist das?
Ich wollte es nicht sagen. Jetzt hast du es selber.
Muss man jetzt auch nicht verlegen sein, ne? Also, nichts für ungut. Aber nachdem ich dann die Connection gespannt habe, dass du dann was Schönes für uns lokalisieren wirst und auch einige Freunde aus meinem Freundeskreis, die immer sagen, oh, gibt's das Spiel auch in Deutsch? So. Ja, das gibt's bald in Deutsch auf jeden Fall. Also für den deutschen Markt, denke ich, sind solche Spiele dann super. Ich glaube, das würde sich einer großen Fangemeinde oder eine große Fangemeinde wird sich dem anschließen, aber oft scheitert es wirklich nur an dem Englischen und da ist das Lokalisieren oft dann der Schlüssel zum Glück oder wie auch immer. Ne? Manche Spiele würden dann echt versauern, die eigentlich ja, in normalen Haushalten, in verschiedenen Haushalten vielleicht dann zu Hause fänden.
Ja. Ja, ja, allgemein lokalisieren oder Lokalisation etc. ist ja auch so ein Thema. Wir haben ja bei uns im Podcast vor einigen, jetzt schon fast Monate her, haben wir ja auch was geleakt, was ja so zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht so spruchreif war. Aber auch da, ne, ging es ja auch um ein Spiel, was sich einer sehr, sehr großen Fanbase halt erfreut, ne? Und wo sich natürlich auch viele, viele Leute gefreut haben, das zu hören. Ne? Also auch wenn es jetzt keine komplette Übersetzung geben wird, aber zumindest so Language Pack ist ja schon eine ganz coole Nummer bei dem Game. Ne?
Ja klar, so gerade als Zugang dann.
Too many bones. Genau. Ah, okay. Too Many Bones. Also ist ja wirklich, mittlerweile ist es ja echt ein Spiel. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die das Spiel wirklich top finden, die aber sagen, sie holen sich halt nicht, weil, ja, ist halt auf Englisch und sowas, ne? Obwohl eigentlich ist es sprachenneutral, du musst halt nur vorher viel lesen, ne? Also du musst halt genau deine Fähigkeiten kennen und ja gut, diese Encounter sind halt auch immer nicht ganz so easy geschrieben, würde ich jetzt mal sagen. Aber ansonsten.
Ich meine, es ist ja auf jeden Fall auch witzig, da können wir heute wahrscheinlich schön mal uns drüber auslassen. Wie viele Spiele haben wir in unseren Regalen, die letztlich sprachneutral sind? Die du spielst, wo kein Text ist, wo vielleicht nur ein Würfel ist oder nur ein Worker, den du einsetzt. Eine Bebilderung, die wirklich eindeutig ist. Aber viele Leute kaufen sich dieses Spiel dann nicht, weil sie sagen, nee, ist Englisch.
Weil die Anleitung in Englisch ist.
Nur die Anleitung. Und du kriegst ja selbst die Anleitung teilweise schon fanübersetzt oder, ne? Also,
woran scheitert es, dass sie was machen? Schöne Grüße gehen an der Stelle aber raus an den Sattler. unseren Premium-Chaoten, was das Thema englischsprachige Spiele angeht. Wir hatten da auch eine ganz interessante Diskussion in der WhatsApp-Gruppe. Da hat er gesagt, ich verkaufe jetzt alles, was Englisch ist, weil dann wird nicht mehr gespielt. Und eine Woche später kauft er sich irgendwie im Wolpertinger für 300 Euronen Planet Apocalypse, ja, mit dem Argument, die Anleitung gibt aber auf Deutsch. Die kann ich mir bei Boardgame Geek runterladen. Da sieht man auch immer mal wieder, wie wir uns das alles immer schön reden, aber
naja. Ja.
Ich denke, sprachneutral oder je nachdem. Oftmals sind es ja nur, wenn es nur ganz banale Karten, Texte will ich noch gar nicht sagen, aber Kartenbezeichnungen sind. Da geht halt dann doch ein bisschen, für denjenigen, der da nicht so flüssig im Englischen ist, dann doch ein bisschen Flavor flöten, weil er dann einfach das nicht so aufnehmen kann. Obwohl es fürs Spiel nicht relevant ist, die Information.
Richtig super.
Das ist witzig, eigentlich, wie die
Jassi, mit der zocke ich auch relativ viel. Die hat dann immer so eine Translator-App und dann hältst du so die Kamera darüber und dann scannt er den Text so, und dann siehst du immer schon, wenn wir irgendwie was zocken, dann holt die mal schon so ihr Handy raus und hält das immer schon so mal die Karten. Das ist immer relativ witzig auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem, bevor wir jetzt ganz normal quasi in den Podcast einsteigen, bevor wir jetzt gleich dann auch trotzdem mit den drei Spielen starten, ich würde trotzdem mal ein paar Kommentare vorlesen. Und weil ich finde es immer wichtig, wenn die Leute halt kommentieren. Mir ist immer sehr wichtig, dass wir es trotzdem irgendwie wertschätzen.
Ja, das auf jeden Fall, aber den Recap habe ich jetzt gedacht, ist jetzt.
Ja, die 30 Sekunden können wir uns auch schenken, ne? Ja, übrigens, ich habe zwischendurch mal reingeguckt. Wir haben mittlerweile 10 Bewertungen auf Apple Podcasts. Alles 5 Sterne. Ich bin hin und weg. Also immer gerne weitermachen damit. Genau, dann mache ich also vielleicht den einen Satz-Recap. Die letzte Folge ging ja so um das Thema Begegnungen, ne, wo wir uns mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, was halt unser Hobby halt mit sich bringt, ob es mal gute, mal nette Begegnungen sind, ob unser Community nur aus netten Menschen besteht oder ob da vielleicht das eine oder andere faule Ei auch mit dabei ist. Und da wurde tatsächlich mal wieder fleißig kommentiert. Da werde ich jetzt auch nicht alles vorlesen. Ich meine, das nehme ich mir eigentlich immer vor, aber am Ende lese ich trotzdem wieder alles vor. Auf den einen oder anderen werde ich aber nur kurz eingehen. Zum Beispiel Manyrod Gaming, der hat halt gesagt, so Mensch, du warst in Trier. Ihm ist wohl vor ein paar Monaten mal jemand über den Weg gelaufen, der sah genauso aus wie ich. Aber er konnte sich das jetzt nicht vorstellen, dass ich das war. Und dann hätte er mir gern mal seine vollständige Imperial Sword-Sammlung gezeigt. Manyrod, beim nächsten Mal, wenn ich in Trier bin, kündige ich das vorher an. Und dann kannst du mir gerne deine Imperial Sword-Sammlung zeigen. Obwohl meine ja mittlerweile auch vollständig ist. Ich habe jetzt vorgestern mal angefangen, das Inlay-Video zu drehen. Spreche ich bei Zeiten drüber.
Herr Kleiner, soll ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen?
Witzig, dass du das sagst. Er hat nämlich auch noch drunter geschrieben, das klang jetzt irgendwie einer Briefmarkensammlung zeigen. dann Ludenheimer. Er hat so ein bisschen unser Abrechnungspunktesystem in Frage gestellt, ja, wo ich sagen muss, da halte ich mich raus. Wenn der Heider einen Punkt vergibt, dann vergibt der Heider das wohl recherchiert, ja. Und er sagt, eigentlich steht es 6,5 zu 6,5. Aber ich glaube, es steht 6:4 aktuell, ne? Irgendwie sowas, ne?
In der Gesamtwertung meinst du? Er ja. Meinte aber, wenn ich dir nur einen halben Punkt für eine Antwort gebe, hätte ich den anderen halben Punkt für mich in der Antwort geben sollen. Insgesamt steht es jetzt,
ach so, ich weiß gar nicht. Ach so, dann wäre das Spiel unentschieden ausgegangen.
Genau, dann wäre das Spiel generell unentschieden ausgegangen. Du führst okay. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob 7:4 oder 6:4 bin.
Muss ich mal selber nochmal in die alte Folge reinhören.
Ich hab's schlecht vorbereitet,
muss ich ja, zugeben. Ja, ich diesmal auch, aber so sind wir halt. Dann Dennis Neubert. Dennis hat sich ja mittlerweile so ein bisschen in unsere engere Community reingezeckt. Ne? War ja schon mal hier zum
Zocken. Wir schreiben täglich.
Ja, der Dennis, sehr, 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 sehr sympathischer Dude. Über Begegnung kann ich nicht viel sagen, bis auf euch beide und die Twilight Imperium Crew gab es bis jetzt nichts. Diese Begegnungen waren aber durch und durch positiv. Schade, dass ich so wenig Zeit habe. Ed Heider, wenn du mal bei mir vorbeikommst, zeige ich dir, wie man eine Carcassonne ruhig und entspannt zockt.
No es posible.
dann vielleicht ein kleiner Aufruf. Ich meine, es gibt natürlich mittlerweile viele Verzeichnisse, wo man sich melden kann, wo man mal gucken kann, Mitspieler gesucht, das Mitspielerverzeichnis und so weiter und so fort. Aber Nobby86, ich würde mich auf jeden Fall über Brettspielbegegnungen freuen. In meinem Freundeskreis haben leider nur viel zu wenig Leute Zeit und Lust, was zu zocken. Nobby, vielleicht kommentierst du diesen Podcast hier einfach mal, wo du von weg kommst. Und vielleicht finden sich da ein paar Leute. Wir hatten das mal aus meinem Schwarzwald-Video. Habe ich ja den Sattler damals besucht. Und kurz danach hat sich dann auch direkt jemand bei ihm gemeldet, von wegen so, oh ja, hier, ich komme da aus der Gegend, lass mal was machen. dann, boah, ich sehe jetzt mal einen Zungenbrecher. Hatsuka Daikon, kurz MG,
Agnes.
M to the Groninger, hat geschrieben, 50:12 zu Dinosaur Island, musste mich auch echt überwinden, bin aber auch absolut überzeugt, alleine die Anlehnung an Jurassic Park mit dem Bernsteinartigen Würfeln, bin froh am Ende die Extreme Edition bekommen zu haben, Erweiterung steht natürlich noch parat, sehr empfehlenswert ist auch das Folded Space Inlay dazu. Du hast dir das jetzt auch gegönnt, ne? Mit Erweiterung oder so, ne?
Ja, yeah, mit der Liquid Expansioni.
Totally geiles Liquid, Ding. Heißt hier, glaube ich, ne?
Totally Liquid.
Ja. Mhm. Marcel, hast du Dinosaur Island schon mal gespielt?
Nee.
Noch gar nicht?
Nee, also hab vieles gespielt, aber irgendwie hat mich so angemacht und dann nicht geschafft, ja. Irgendwann auf den Tisch zu landen.
Das Spiel ist auch optisch halt speziell, ne? Also
nee, ich hab's gar nicht so gespielt. Ich hab's jetzt ein paar Mal gespielt und so wie man das auf Bildern sieht, dass man denkt, ach du Kacke, wie sieht das denn aus? So kommt es in echt im Spiel nicht rüber. Das haben mir ja, eigentlich alle schon gemeldet. Das also stimmt schon. Auf dem Feld sieht das irgendwie übersichtlich und passt, also ist stimmig. Also ist nicht so, dass du denkst, ach du meine Güte.
Ja. Dann Stammkommentator, ne, Dr. Friedenstein ist ja mittlerweile schon in den Hintergrund gerückt und abgelöst von Dan the Man and the Board Game Van. Witziges Thema, das weckt Erinnerungen zu meiner PC-Zockerzeit, insbesondere die Zeit in World of Warcraft. Habe ich viele Leute via Teamspeak und Discord kennengelernt. Es entstanden Fernfreundschaften und es war immer ein total geiler Moment, wenn man dann die Leute persönlich kennengelernt hat. Ohne Scheiß, dazu muss ich was sagen. Ich habe früher auch viel online gezockt. Für die Leute, die es vielleicht kennen, Destiny, ja, habe ich, glaube ich, 3 Jahre lang habe ich Destiny gezockt. Und wir hatten damals auch einen Clan, die Star Guardian Special Forces. Ja.
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Und war eine total witzige, heterogene Truppe so. Und dann haben wir irgendwann, haben wir uns mal getroffen gehabt, weil wir sind auf die Dings hier, wie heißt sie nochmal in Köln, diese Messe hier, die das kommen die drauf. Die Gamescom, genau. Sind auf die Gamescom gefahren, dann haben wir uns bei mir in Hannover getroffen mit ein paar Leuten und sind dann nach Göttingen gefahren. Beziehungsweise etwas genauer nach Großschneen. Wer kennt es nicht? Ja, das liegt direkt
in die Spieleburg.
Das liegt direkt neben Kleinschneen, ja. Und wir sind da hingebrettert, weil da 2 Leute von uns quasi gewohnt haben, da in der Nähe. Und das war echt so geil, du hattest nur die Stimmen und die haben so einen Mythos aufrechterhalten, weil du hast auf Facebook, bei WhatsApp nirgendwo ein Profilbild von denen gesehen, ne? Das heißt, du wusstest wirklich nicht, wie die aussehen. Ich werde nie vergessen, wie wir auf diesem Parkplatz standen und dann kommt da dieser Typ auf dem Fahrrad angeradelt, in Badehose, weißem T-Shirt, mit so einer, weiß nicht was, Matte um den Kopf, ne? Und kommt da irgendwie wie so ein Lowrider angetigert und dann war das halt einer von den Jungs, das war richtig witzig. werde ich auch nie vergessen. Super Truppe. Habe ich immer noch Kontakt mit und werde ich jetzt auch nach den Klausuren mal rüberfahren, ein paar Tage.
Ja, übrigens, Dan the Man and the Board Game Van folge ich ja bei Insta und der zockt auch ein paar geile Spiele weg. Also da, man erfährt tatsächlich viel über Leute, ohne die zu kennen, jetzt so dadurch. Also zumindest so auch so, was so das gemeinsame Hobby dann angeht. Sieht man dann so schon so Parallelen und Gemeinsamkeiten und denkt, boah, krass, ey, geiles Spiel hier oder. Das ist auch witzig, auf jeden Fall.
Ja, ich bin momentan voll raus. Ich habe gestern schon, vorgestern habe ich schon eine Nachricht bekommen, ob ich im Krankenhaus bin, weil ich auf meinen sozialen Netzwerken so ruhig bin momentan. Aber ich habe einfach den Fokus auf ganz anderen Dingen momentan. Dann Dominik Schäfer hat geschrieben: Hallo, bei mir spielen sich die Begegnungen zum Großteil in meinem Freundeskreis ab. Da ich aber erst seit circa 1,5 Jahren dem Hobby so richtig verfallen bin, hoffe ich, dass es noch viele tolle Begegnungen geben wird. Vielleicht darf man hier ja auch ein kleines bisschen Schleichwerbung machen. Die Jungs aus der Spielburg in Kassel sind immer eine Begegnung wert. Da habe ich auch was für mein Imperial Assault bestellt. Das war eigentlich echt super cool. Der Herr Heider hat ja auch von so einem Laden im Podcast gesprochen. Einfach genial. Zum Thema analoge und digitale Spiele kann ich euch auch nur recht geben. Es ist einfach viel schöner, die direkten Reaktionen der Mitspieler mitzuerleben. Und am Ende, PS, Herr Potti, nach dem Eagles und Gladbach-Fail mal ein gutes Trikot. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge in einer Woche. Ist jetzt 3 Wochen her, lassen wir stehen. Dann fällt mir gerade jetzt, gerade wo ich es hier lese, der Christoph, der hat mir nämlich einen neuen Beitrag für den Blog geschickt, den muss ich noch hochladen, bin ich noch nicht zugekommen. Sorry Christoph, wenn du das hier siehst, hörst, machen wir noch. Ich würde jetzt, der Christoph ist immer so super, ich lese das auch immer wirklich mit viel Wohlwollen, aber die sind immer so lang. Vielleicht kann ich einfach mal einen kleinen Querschnitt machen. So, jetzt aber richtig. Wieder eine schöne Folge, aber ich wiederhole mich da. Ich werde übrigens nicht damit aufhören zu kommentieren. Zum Weiste. Hier finde ich die beiden vorgeschlagenen Strafen von Christoph B. etwas zu derbe, auch wenn die Sache mit dem Bart im Ansatz vielleicht bedenkenswert ist. Also für die, die es nicht wissen, wir haben eine Strafe wäre, dass man quasi so die Hälfte seines Bartes irgendwie abrasieren muss. Ich habe am Wochenende aber eine tolle Idee gehabt, die jedoch etwas Vorbereitung benötigt und für die ich auch auf Dritte angewiesen wäre. Mal schauen, ob ich das umsetzen kann. Heute hätte ich übrigens arge Probleme mit den Antworten gehabt. Bennys gelegentliches Schwärmen für Tsukuyomi hat mich gestern dazu verleitet, mir das Spiel nun doch zu bestellen. Ich habe ja schon länger damit geliebäugelt, genau wie Root, da ich gerade Spiele mit asymmetrischen Fraktionen toll finde. So, den Rest gleich jetzt mal aus. Er hat sich auf jeden Fall Tsukuyomi noch bestellt und so viel sei schon mal gespoilert. Der Christoph hat sich schon Judas Mikro zugelegt, hat ein weiße Känze vorbereitet und würde sich freuen, demnächst bei uns zu Gast zu sein. Ich bin gespannt.
Das hat er mir auch schon verraten. Wir haben vorgestern, glaube ich, oder was, aber geschrieben. Dann hat er gesagt, er hätte ein weiße Känze.
Ja, wenn heute der Marcel nicht da gewesen wäre, hätte ich ihn noch eingeladen. Dann hätten wir es. Aber so sind die nächsten Folgen besetzt.
Aber Glück, denn,
auch die Ahrens haben auch schon mal Interesse bekundet, mit uns zu schnacken.
Also echt insofern, witzig.
Ja, ich habe mit Marcel und Anke, ja, ich cool. War ja mal zum Zocken da und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, so Mensch, Benni, ich bin jetzt, also er hat erstmal alle unsere Folgen aufgeholt von Anfang an und sagt dann irgendwann so, Mensch,
ach, cool.
Wir hätten mal voll Bock mit euch irgendwie ein bisschen zu quatschen und so. Und habe ich gesagt,
dann mache ich jetzt mal aller Brettballett. Grüße gehen raus.
Ja, genau. So, jetzt kommen ein paar kürzere Kommentare. Jonas Göttert, vor 2 Wochen hat er gesagt, endlich bei der aktuellen Folge angekommen. Macht Spaß, euch zuzuhören. Geben wir den Podcast immer beim Bartputzen. Schade, dass der Heide im Urlaub ist die nächste Woche. Macht weiter so. Dann ein Kommentar. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, irgendwie da groß Parallelen zu ziehen, aber es war doch sehr schmeichelhaft, denn wir wurden bezeichnet als die 11 Freunde unter den Boardgame-Podcasts von Liebhabern für Liebhaber. Das ist runtergegangen wie Öl, muss ich sagen. Das war sehr schön. Paco Piano, danke dafür.
Dann danke, Paco.
Oiji, mittlerweile auch Hauskollege vom Heider.
Der kommt morgen zum Zocken.
Der kommt morgen zum Zocken.
Guck mal, yes. Und Barrage und Tor stehen auf dem.
Sehr schön. Gute,
sehr gemacht.
Sehr schön. Oiji hat gesagt, danke für die netten Worte, kann die tolle Atmosphäre unserer Begegnung nur bestätigen und freue mich auf zukünftige Primär. Auf zukünftige Primär finden meine Brettspielbegegnungen mit Fremden bei Spieletreffs statt und die sind sehr oft positiv. Hervorheben möchte ich hier gern die Gamer aus Neuss. Schreiko Hang. Wenn sich da der Heider und ein paar andere Kommentatoren nicht täuschen, auf dem Teamspeak oder Discord ist auch schon mehr als eine Freundschaft entstanden. Ob ich mich jetzt mit meinem Call of Duty Leuten 1-2 Mal in der Woche zum Ballern oder Labern treffe oder mit den Stammspielern zu Terraforming Mars. Das Ergebnis ist das gleiche, Gespräche geplänkelt und manchmal Drama. Vorletzter Kommentar, Daniel Haller aus, wo kommt der Daniel nochmal her? Ich glaube Österreich, Schweiz, ich weiß es gar nicht. Top Folge wieder, hab's mir beim Training reingezogen zu dem einen Thema. Egal wie man etwas macht und dreht, man kann es nie allen recht machen. Kritik ist zwar immer gut, mittlerweile kommt es mir aber schon so vor, dass gewisse Leute nur darauf warten, sich auslassen zu können und sich dabei geil finden. Kotzt mich übelst an. Die gucken es gar nicht, um etwas Positives zu finden. Das sind wahrscheinlich auch meistens die Menschen, die zu Hause nichts zu sagen haben. Amen. Mach mal ein Kreuz hinter. Und zu guter Letzt, Yassi noch, wie oft habe ich gesagt, lass uns Munchkin spielen. So. Durch mit den Kommentaren. Dann können wir heute, starten wir in die 3 Spiele. Da würde ich sagen, darf der Marcel mal anfangen, oder?
Ich wollte gerade sagen, jetzt lass mal Marcel auch mal zu Wort kommen, der Arme.
Ich habe leider eure letzte Folge, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich hoffe, da habe jetzt keine Doppelung drin, aber so brandaktuell sind die Spiele vielleicht auch nicht. Also ich nehme mal das erste Spiel, das hatte ich jetzt gerade erst diese Woche am Montag, glaube ich, war es, gespielt. Endeavor, die Segelschiff-Ära.
Okay, dann kann ich das schon mal von meiner Liste streichen.
Ich bin drumherum geschlichen.
Ja, ich bin direkt jetzt davor.
Bitte? Ich hab's gerade so noch auf meiner Liste gehabt, dann wieder weg, dann wieder doch da, dann wieder weg. Aber ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden. Aber ich bin mal gespannt, ob du mir jetzt den Mund wässrig machst.
Ja, also ich habe selber gar nicht. Freund hatte das. Ich hatte vor längerer Zeit, als das Original rauskam, Magister Navis hieß es ja, glaube ich, noch damals das Original auch mal gespielt. Hat mich damals, vielleicht mal vorweg, auch nicht so abgeholt. Und habe aber jetzt nach etlichen Jahren das dann gern noch mal wieder gespielt. Und ja, es ist, ich mag eigentlich Spiele ohne Glücksfaktor, mit wenig Glücksfaktor oder perfekt mit gar keinem Glücksfaktor und mit der Interaktion, die auch passiert, das ist bei dem Spiel eigentlich alles da. Es gibt eigentlich keinen Glücksfaktor. Also macht das Spiel, macht vieles, wo ich eigentlich sage, ich muss es mögen, aber unterm Strich holt es mich dann doch nicht so ganz ab. Also es geht ja darum, dass man diese, ich weiß nicht, den großen Plan mit den, mit den verschiedenen Kontinenten, wo man die Kolonien baut. Thematisch ist es sowieso auf ganz dünnem Eis, wobei da sehe ich jetzt das nicht so kritisch. Es wird ja auch in der Anleitung entsprechend dann auch thematisiert, was ich dann gut finde.
Ja, auch mit der Sklaverei aber, und sowas, ne?
Ja, genau. Mhm. Und generell mit den Kolonien. Aber ja, wie gesagt, es ist thematisiert, kann man jetzt so oder so sehen. Ich kann es verstehen, dass man das etwas kritisch sieht, aber das Thema will ich jetzt, glaube ich, hier noch nicht aufmachen. Und dann hat man eigentlich immer sehr überschaubare Aktionen, die man macht. Man hat so verschiedene Leisten, auf denen man sich vorwärts bewegt und damit verschiedene Elemente stärker macht insgesamt. Baut also auch, es geht nur 7 Runden, das ist eine überschaubare Dauer. Man beginnt immer mit einem Gebäude, das man baut. Die sind in jedem Spiel zumindest die ersten 6. Da liegen nach meinem Verständnis zumindest immer die gleichen aus, die man nehmen kann. Bei dem siebten Runde ist das falsche Wort, das sind ja gar nicht die 6 Gebäude dort, aber ich glaube, die 4. oder 5. Stufe, dann die teuerste Stufe an Gebäuden, Da sind es immer drei einzigartige Gebäude, die da drin sind, die das Spiel auch etwas abwechselnd machen.
Ja, es werden pro Runde immer weniger. Du hast von in der ersten Stufe Gebäude, ist von jedem Gebäude sind, glaube ich, 6, in der zweiten Stufe 5, dann werden es 4, 3 und in der letzten Stufe hast du dann, glaube ich, noch 2 oder 3 einzelne Gebäude, genau.
Ja, aber was der Marcel gemeint ist, dass da von den Gebäuden dann immer mehrere sind und bei den, das sind dann so einzelne.
Nee, hab ich ja gesagt. Aber die werden halt immer weniger. Ja. Also du hast immer weniger.
Ja, ich meine eher von der Auswahl her. Das heißt, die ersten Gebäude sind in jedem Spiel dabei und die letzten Gebäude, die sind unterschiedlich in jedem Spiel.
Genau.
Meinte ich damit einzigartig, dass die halt, das sind auch nur einzelne, das ist richtig, aber.
Nee, du hast in jedem Spiel die gleichen Gebäude zur Auswahl. Nee. Auch die, ohne Scheiß, ich hab's ja auch noch gespielt vor ein paar Tagen.
Ja, ich auch.
Aber welche Gebäude tauscht man denn aus? Welche Gebäude? Du hast doch dieses Tray, wo die ganzen Gebäude drin sind.
Genau, ja.
Genau.
Und wie du sagst, das letzte Gebäude gibt's nur einmal jedes.
Genau, genau.
Da gibt's aber eine Auswahl von 6, 7, 8, 9, keine Ahnung. Und da werden zufällig 3 ausgewählt, die dann in diesem Spiel als letzte Gebäude sind.
Ach so, hast du noch eine Expansion oder sowas? Oder hast du die Kickstarter-Version?
Es kann natürlich sein, dass das eine Expansion
war. Weil in einem ganz normalen Retail-Spiel hast du auch da nur 3 Gebäude zur Auswahl. Da kannst du nichts wechseln. Deswegen war ich gerade so ein bisschen.
Ja, okay, aber also ist egal. Wir hatten da mehrere, wovon dann 3 einfach ausgewählt oder gelost wurden. Wobei ich gar nicht so weit kam, dass ich das letzte dann auch noch bauen hätte können, bis das noch gelohnt hätte, das zu bauen. Und nochmal, also das Spiel spielt sich echt schön, die Aktionen sind schnell, es gibt entsprechend wenig Downtime. Und es ist eigentlich vieles drin, wo ich sagen würde, das ist holt mich ab, ist genau mein Spiel, aber genau das passiert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob sich dann doch verläuft, weil dann doch zu wenig passiert. Oder es ist doch zu taktisch vielleicht und man nicht so langfristig planen kann. Ich kann es gar nicht so festmachen, woran, aber so richtig abholen tut mich es nicht. Also es ist jetzt immer noch kein schlechtes Spiel. Ich würde es auch jederzeit wieder spielen. Ich habe es, glaube ich, mit 7,4 bewertet bei BoardGameGeek, was ja keine schlechte Wertung ist. Mhm. Aber ich sag mal, alles so ab 8 ist für mich dann was, wo ich sage, das ist so, das holt mich dann richtig ab und das ist dann auch mein Spiel. Und da ist es jetzt eher so in einer großen Gruppe, sage ich mal, in dieser 7er Gruppe bei mir drin in der Bewertung. Mhm.
Ja, ich finde auch, also wir haben es ja auch vor ein paar Tagen gespielt. Und was ich an dem Spiel mag, ist, dass du es halt in 5 Minuten erklären kannst und dann kann man halt im Prinzip loslegen. Ne? So, und wie du schon sagst, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, es ist halt, du hast eigentlich eine überschaubare Möglichkeit an Aktion, ne? Und auch die musst du dir ja quasi erstmal erbauen. Ja, am Anfang hast du ja nur, je nachdem, welches Startgebäude du wählst, kannst du entweder segeln oder ich glaube, irgendwie so eine Kiste aufnehmen. Und dann kannst du ja so ein bisschen so eine Strategie aufbauen. Ne? Was ich cool finde, zumindest in der Segelschiff-Ära-Version, hat man ja noch diese Abenteuer mit dabei. Allerdings muss ich da sagen, war ich ein wenig enttäuscht. Ich habe bisher das Spiel immer nur mit in der Grundausführung gespielt und jetzt haben wir halt mal gesagt, komm, wir nehmen halt jetzt mal diese Abenteuer mit rein. Die Abenteuer sind natürlich ganz cool thematisch gelöst und es ist auch ganz, ganz nett, weil du halt irgendwie so ein Ziel hast, worauf du hinarbeiten kannst. Dass man halt jetzt sieht, okay, Imperialismus, die und die Kontinente müssen irgendwie entdeckt sein, dann kann man das und das machen. Das finde ich ganz cool gelöst. Allerdings hatte ich irgendwie das Gefühl, dass diese Abenteuer, weil die wählt man ja zufällig aus, im Prinzip mischst du das und legst dann 3 raus. Und das war bei uns irgendwie so, ich habe das Gefühl gehabt, die waren halt alle so eng beieinander. Also wenn du einen Kontinent entdeckt hast, hast du direkt irgendwie gefühlt von 2 oder 3 Abenteuern dann direkt irgendwie die Hälfte entdeckt gehabt. Und ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass manche Abenteuer so wenig Mehrwert gebracht haben, dass du sie halt einfach hast links liegen lassen. War jetzt so.
Wir haben die Abenteuer jetzt gar nicht gespielt. Und ich hatte noch die Hoffnung, dass es da vielleicht dann diesen Schippe noch drauflegt, die es für mich gefehlt hat. Aber offensichtlich ja, vielleicht dann auch nicht.
Also ich weiß es nicht, da sind halt irgendwie 15 Stück drin oder sowas. Ne? Ich kann es dir nicht sagen. Also so vom Thematischen her. Und da waren auch so 1, 2 coole Mechanismen mit drin, die auch nochmal ein paar Punkte gebracht haben. Aber im Prinzip, Hauptscore ist ja am Ende wirklich einfach, wie weit bist du auf deinen Leisten gekommen? Und ich finde das Spiel gut und ich werde es auch weiterhin behalten, aber das war tatsächlich jetzt mal so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so okay, das klingt wie so eine Kingmaker-Taktik, ne? Im Prinzip kann dir alles egal sein, du musst nur versuchen, auf deinen Leisten halt ganz, ganz weit nach vorne zu kommen.
Ja, das fand ich, also was ich dem Spiel, also nochmal, das klingt jetzt hier alles viel negativer, als das Spiel dann nochmal, also was ich dem Spiel auf jeden Fall auch zugute halt ist, also das Ergebnis war nachher extremst eng. Also das war überraschend. Ich habe mir viel gedacht, dass das jemand ganz klar deutlich führt und gewinnt.
Ja, das stimmt.
Und am Schluss war alles ganz, ganz eng zusammen. Und wie du sagst, natürlich die Hauptanzahl der Punkte holst du von den Leisten. Aber da sind natürlich auch alle relativ weit vorne. Das heißt, die Differenz zwischen den Punkten dort, die war dann auch nicht so groß. Ich glaube, wir waren bei der Leiste dann alle innerhalb von plus minus 3 Punkten, glaube ich, zusammen. Und dann halt bei den anderen Punkten, dann kommt auch wieder was zusammen. Und ja, also die meisten Punkte kommen schon von da, aber so einen großen Unterschied holst du da eben auch nicht dann raus. Und das war dann am Schluss überraschend eng, was mich also echt verwundert hat und was auch für das Spiel spricht.
Vielleicht ist es ja genauso das Ding, dass man quasi so einen Grundstock an Punkten über die Standardressourcen macht und dann hat man so das Zünglein an der Waage sind dann immer so diese kleinen Nuancen, die man dann an den einzelnen kleinen Punkten holt. Okay. Ja, cool.
Mache ich gleich weiter mit dem zweiten
oder wie macht
ihr das immer?
Feuer raus,
also dann was das Zeug hält. Ganz brand frisch von gestern, wobei das Spiel nicht mehr ganz neu ist, wobei, glaube ich, jetzt im Essen hätte die Erweiterung rauskommen sollen. Gugong. Andrea Stehling. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gespielt habt.
Super Spiel.
Ich mag. Gespielt nicht.
Kennen ja. Also da habe ich auch die Kickstarter-Edition. Ja, also die und da muss ich sagen, das ist auch für mich, das ist mein schönstes Spiel, was ich auch optisch und überhaupt von der Ausstattung habe. Ich bin so kein Miniaturenfreund, also damit kannst du mich eigentlich weniger locken mit einem schönen. Ich habe dann lieber so individuelle Holzmeeples, die eher stilisiert sind. Und bei dieser Kickstarter-Edition mit diesen dicken Plättchen, die fast schon sich wie Holz anfühlen, diese schön verpackt alles, das ist schon, also das fühlt sich schon richtig, richtig gut an, wenn man das dann spielt. Ja, das haben wir gestern gespielt, auch thematisch ganz nett mit diesen Karten, mit diesem Austauschmechanismus, dass man ja im Prinzip hier am Hof da die Bediensteten den Angebote macht und anderes, also besseres Angebote macht, bessere Geschenke macht, erstmal zurückbekommt und damit dann quasi diese Aktion ausführen darf. Ich habe mich leider so in der letzten Runde etwas vergaloppiert und habe dann gerade noch meinen zweiten Platz retten können. Aber ansonsten, ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich mag diesen Andreas Stehling, da komme ich gleich nochmal, den Autor sowieso, viele Spiele von ihm sehr, sehr gut. Und das Gugong eben, wie gesagt, nicht nur die Ausstattung, die dazu kommt, auch das Spiel ist einfach, es hat zwar, wie gesagt, vom Eingeschmacken, so will ich nicht sagen, aber ein bisschen viel Glücksfaktor drin, im Sinne von einfach, wenn du die Karten ziehst, zumindest wenn du neue Karten nimmst, kann ja was passieren, oder wenn die Karten aufgelegt werden bei der Reiseaktion oben, aber das finde ich da überhaupt nicht störend. Und insgesamt ist es einfach eine schöne, runde Sache. Und ich bin jetzt gespannt, wenn jetzt die Erweiterung, die ich dann auch natürlich gebackt habe, weil ich auch die schöne Version mit allem dicken Material dann auch wollte, wenn die dann noch dazu kommt. Ich bin bei Erweiterungen, ich habe es vor ein paar Folgen auch in so einem Thema gehabt, nicht zwingend so ein Freund davon, aber da musste ich einfach wegen Material zuschlagen. Da führt er gerne weg vorbei. Ob es das jetzt spielmechanisch noch braucht, das weiß ich nicht, das wird man dann sehen. Aber das Spiel selber gefällt mir sehr gut. Ich habe das erste Mal gespielt, das habe ich ja auch selber. Ist bei mir auch immer Bordbindig mit einer 8, also da dabei mit in der besseren Runde an den Spielen, die da dabei sind.
Ich mag Gugong auch sehr gerne. Wie du schon sagst, deswegen muss ich ja sofort nicken. Es ist halt auch ein optisch sehr, sehr schönes Spiel. Ne? Es ist irgendwie sehr stimmig. Auch das Artwork und Design passt irgendwie zum Thema. Also da finde ich, haben Game Brew auf jeden Fall echt ein richtig, richtig cooles Ding rausgehauen. Also ich habe es leider nicht so oft gespielt. Das liegt aber mehr daran, weil man immer versucht, seinen Pile of Shame ja so klein wie möglich zu halten. Da ist halt nicht jeder so eine Maschine wie der Haider, ne? Der immer, wenn ein neues Spiel kommt, das in einer Woche 37 Mal spielt. Aber sehr schönes Spiel, bin ich vollkommen bei dir, ja. Und Nummer 3?
Nummer 3 ist jetzt ein Spiel, das ich jetzt nicht gespielt habe in der letzten Zeit, das auch schon inzwischen 11 Jahre auf dem Buckel hat. Aber um den Link zu schließen zu Gugong, vom gleichen Autor ist, nämlich Andreas Stehling. Und eins meiner All-Time-Favorites ist, ich würde sagen, Platz 3 auf meiner Liste, das ist Hansa Teutonica von Andreas Stehling. Was ja dieses Jahr bei Pegasus in der Big Box rauskommt. Und kann ich nur jedem ans Herz legen. Habt ihr das schon mal gespielt? Ihr seid da wahrscheinlich zu jung.
Nee, das außerhalb meiner Reichweite.
Ja. Zu jung gibt's nicht. Also ich kenne den Titel, aber bin jetzt nicht damit in Berührung gekommen tatsächlich.
Ja, also es kommt auch in verschiedenen Spielrunden unterschiedlich an. Aber also ich finde es auch ein grandioses Spiel mit auch so gut wie keinem ist übertrieben. Es gibt Plättchen, die ab und zu mal aufgedeckt werden und gezogen werden, aber sehr überschaubar. Das Spiel selber hat eben fast keinen Glücksfaktor drin, mit Ausnahme von diesen Plättchen, die aufgedeckt werden an manchen Stellen. und ist, ich mag auch eben so eine Interaktion, die auf einem Brett, quasi wenn man so will, eine direkte Interaktion dann auf dem Brett auch stattfindet. Und da ist das trifft vieles und hat eben viele verschiedene, auch nicht ganz so offensichtliche Strategien, die man fahren kann. Man kann eben das Spiel probieren, oder wenn einer, man sieht, einer fährt eine langfristige Strategie, kann man eine Strategie fahren, dass es dieses Spiel verkürzt, und so viele Elemente drin und eben diese Interaktion, die drin ist, und man schaltet sich in Anführungszeichen auch Sachen frei. Das heißt also so eine Art, ja, Tech Tree ist jetzt das falsche Wort dafür, aber man hat schon von seinen Aktionen, die kann man im Laufe des Spiels eben auch verstärken über verschiedene Elemente. Und das macht eben auch mit relativ wenig meines Erachtens sehr, sehr viel und ist für mich ein absoluter Klassiker und eins der Top-Spiele überhaupt. Und wie gesagt, kommt bei Pegasus dieses Jahr in der Big Box raus. Ich hatte schon für meinen Verlag auch schon mal überlegt vor längerer Zeit, als ich mit den ersten Gedanken da gespielt habe, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt bald 10 Jahre alt. Und es war auch mal eine, von Andreas Stehling, glaube ich, selber, eine neue Version, jetzt nicht die Big Box, sondern eine neue Version, glaube ich, so angekündigt ist ein großes Wort, aber hat man, glaube ich, mal eine Umfrage gemacht, in welchem Thema, ich glaube, so Chicago Mobster war so ein Thema, das dann spielen sollte. Und habe auch mal gehört, dass so Lizenzen gerade so nach 10 Jahren oftmals dann auslaufen, sodass das Spiel dann wieder frei geworden wäre. Gut, jetzt hat Pegasus neu aufgelegt, was ich super finde, auch mit den Erweiterungen alles mit dabei. Aber ja, das ist ein Top-Spiel, also kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, auch diese Big Box sich dann zuzulegen, wenn sie, ich glaube, gar nicht so teuer, wenn sie jetzt dann demnächst, glaube ich, rauskommt. Mhm.
Das erklärt vielleicht so ein bisschen, dass einige Spiele jetzt nochmal neu aufgelebt werden. So wie Brügge kommt jetzt in Form von Hamburg von Stefan Feld nochmal raus, ne? Also so die Spielidee bleibt die gleiche, ist ein bisschen gefaceliftet, so ein Spiel, oder was weiß ich, ein leicht neues Gewand oder vielleicht das Thema vielleicht ein bisschen abgeändert, aber man legt nur ein bisschen was drüber. Ist natürlich einfach, ne, als das Rad neu zu erfinden, einfach ein bisschen an manchen Sachen rumzuzwirbeln, die in der Vergangenheit gut bis sehr gut funktioniert haben, und um nochmal die jüngere Zielgruppe wahrscheinlich anzusprechen, dann, ja, ne, mit neuem
Artwork. Beispiel, ja, vielleicht auch Brass, ne, ich meine, das Original war ja von Martin Wallis Kohle, ne, und dann hat Dings das hier nochmal rausgebracht, Rockslayer nochmal rausgebracht als Brass Lancashire, ne?
Ja. Ja, das, also, das ist jetzt gang und gäbe, ne, dass man dann, aber ich meine, warum nicht etwas Gutes dann nochmal weiterentwickeln, und sei es nur, dass die Komponenten dann nochmal verbessert werden, nochmal ein Anniversary rausgebracht wird oder was weiß ich.
Das ist ja, wie cool. Eine Musik, so ein Michael Jackson, der wird auch in 100 Jahren noch kopiert, ne? Gecovert.
BD. Ja, spannend, ey. Wenn du sagst, du bist nicht so der Fan von Glücksmechanismus, dann muss ich es jetzt nochmal ansprechen. Der Christoph hat es ja auch in seinem Kommentar erwähnt. Hast du den Tsukuyomi schon mal gespielt?
Nee.
Dann lege ich dir das mal ans Herz.
Hast du ja keinen Glücksfaktor. So,
der, ne? Also ja, jein. Also der einzige Glücksfaktor besteht eben darin, das spielt halt eine sehr hohe Interaktion im Prinzip, ne? Also du kannst alles genau planen. Du siehst, selbst wenn du jemanden angreifst, gibst du dem quasi die Karte und dann siehst du schon den Outcome. Also du kannst schon vorher genau berechnen, was kann der mir jetzt als Rückschlag geben und sowas. Dann ist es irgendwie so, du hast einen Pool von Handkarten, wählst eine aus, der Rest wird dann weiter gedraftet. In der nächsten Runde weißt du also schon, was hat der links neben dir für Karten in der Hand. Also man kann schon sehr, sehr viel berechnen. Meine kognitiven Fähigkeiten reichen da mal nicht ganz für aus. Meine aber theoretisch kann man da schon hart den Glücksfaktor minimieren. Also Okay. Kann ich auf jeden Fall mal ans Herz legen. Guck's dir mal an.
Ja, mache ich gerne. Also das hat sich für mich immer so ein bisschen zu Amitrashig ausgesehen zumindest. Mhm. Aber offensichtlich ist es das ja gar nicht. Und ja, muss ich mir mal anschauen.
Man muss halt also, Bock drauf haben.
Ich kenne es natürlich, ich habe es nie gespielt.
Ja, also man muss natürlich Bock darauf haben, dadurch, dass es halt diese Standees gibt, ne, und relativ viele Einheiten auch manchmal auf dem Feld sind, dass du das Einzige, was man, wird es manchmal ein bisschen unübersichtlich, weil du dann genau rechnen musst, okay, wie viele Lebenspunkte haben die und da und so. Ne, aber wenn du einmal drin bist, geht das eigentlich. Kann ich dir sehr ans Herz legen.
Okay.
Daniel.
Oh, ich schließe mich an. Ja. Ich habe übrigens die Sommerpause genutzt, und damit ich mich hier auch immer in dieser Phase was kürzer fassen kann. Ich habe jetzt einen extra zugeschnittenen Insta-Account zu unserem Podcast quasi gemacht. Also da poste ich immer brandneu und aktuell, was ich spiele, und versuche ein bisschen an Interaktion herzustellen. Und schaut da gerne mal rein. Der Haidar Brett-Time-Stories, da werdet ihr das auf jeden Fall finden. Und da seht ihr eigentlich auch mal, was ich dann so gerade zocke. Für die, die schon reingeguckt haben, ist das jetzt vielleicht schon ein alter Hut. Ich habe auch heute Morgen erst noch einen frischen Post abgesetzt. Gerne mal kommentieren. Marcel, ich weiß nicht, ob du meine Folge gehört hast, bei drei bin ich immer sehr knauserig. Da muss ich immer irgendwie auf Umwegen immer so ein paar mehr raushauen. Die Überraschung, was bei mir eingezogen ist, der letzten Wochen, Monate und Jahre ist Skull King, das Würfelspiel. Und jetzt schlage ich dem Marcel quasi so einen richtigen Scheitel. Das ist, also glückslastiger geht's gar nicht mehr. Und das ist das, was es gerade ausmacht. Für die es nicht kennen, kennt ihr beide es?
Ich kenn's, ich habe es aber auch noch nicht gespielt, aber
ja. Ich habe Skull King, das Kartenspiel, und das ist ja eigentlich synonym zu Wizard, also in diesem super erfolgreichen Stichspiel, was eigentlich ja wirklich, was für sich, 1 Trillion Mal weltweit verkauft worden ist und jeder eigentlich kennen sollte. Skull King, ganz normales Stichspiel, und das Würfelspiel will eigentlich auch gar nicht so diesen Stichspielcharakter in der Form wiedergeben, sondern es ist ähnlich wie das Kartenspiel, dass du über 8 Runden spielst. Und von Runde zu Runde steigert sich dann die entsprechende Würfelzahl, die du aus so einem Beutel ziehst. Das heißt, in der ersten Runde hat jeder 1 Würfel, zweite Runde und so weiter. Und jeder Würfel wird dann ausgewürfelt zu einem Stich. In der ersten Runde ist halt nur diese eine da. Am Ende werden 8 Würfelrunden in der 8. Runde mit jeweils einem seiner eigenen Würfel gewürfelt. Da gibt es dann auch den Piratenkönig, der hat von den 6 Seiten hat er 4 Piratenseiten und 2 so Fähnchen. Das heißt, dann würde es in dem Fall dazu kommen, dass man den Stich dann nicht bekommen würde. Und dann gibt es halt so gelbe Würfel, die sind sehr schwach, rote Würfel sind was besser, die blauen sind noch mal ein bisschen übergeordnet und die schwarzen Würfel sind dann so ganz oben angesiedelt. Und ja, das ist ganz witzig. Auch vor den Runden musst du deine Stiche ansagen und dann kommt das Momentum des Zufalls. Wir haben gestern so eine geile Situation gehabt beim Spielen. Da hatte einer quasi eine Piratin auf der Hand, also eine recht hohe Karte, einen recht hohen Würfel. Und einer hatte diesen gelben Würfel, den schlechtesten Würfel. Jetzt muss man dazu sagen, der gelbe Würfel hat 4 mal Fähnchen. Dreimal Fähnchen, 2 mal eine 1 und 1 7 drauf, also eine relativ hohe Zahl. Und dann wurde die Piratin gewürfelt mit einer Fahne und mit einer 7 wurde dann quasi der Stich mit der schwächsten Karte oder dem schwächsten Würfel dann geholt. Auf jeden Fall eine Mordsgaudi, super lustiges Spiel. Interpretiert so das Thema Stichspiel dann nochmal ein bisschen anders. Und also es ist jetzt kein abendfüllendes Spiel, aber so als Opener oder als Absacker auf jeden Fall super lustig. Der Friede ist heute irgendwie nach Gelsenkirchen gefahren und hat sich das Spiel da, das ist out of print, und hat sich das bei einem abgeholt. Hab ihm da so den Tipp gegeben, dass er da noch ein Exemplar kriegt. Also selbst im Friede hat es gefallen, der ja sonst immer nur Boardgame Geek Rating 10+ spielt oder Komplexitätsgrad 4.9. Von da. Es muss ja nicht immer.
Ja, dann auch irgendwann immer kognitiv ein bisschen überfordertes Gefühl. Ne? Ich erinnere nur an unsere Twilight Imperium Runde.
Na, auf jeden Fall, ich war positiv überrascht. Ich habe auch gesagt, was soll ein Stichspiel mit Würfeln? Denken sicherlich viele, aber es hat sehr viel Spaß bereitet. Sehr, sehr viel Spaß bereitet. Dann haben wir gestern noch War of Whispers.
Mit dem Glücksfaktor. Also gerade bei solchen Spielen habe ich überhaupt kein Problem mit Glücksfaktor. Also ich finde es nur schwierig, wenn du dann 2-3 Stunden Strategiekracher hast und dann entscheidet sich, wer gewonnen hat, der dann die günstigere Karte aufgedeckt hat irgendwo, weil zufällig irgendwelche Karten drin sind. Sowas finde
ich. Nein, das habe ich.
Also kurzen Spielen ist es großartig. Also da.
Genau, und das habe ich mir gedacht.
Das ist hervorragend.
Dann haben wir gestern A War of Whispers gespielt, quasi die Kurzform von Kampf um den eisernen Thron, ne? Also könnte man so interpretieren, ne? Man hat so die Welt, sieht so ein bisschen aus wie Westeros. Und es ist relativ schnell erklärt. Es ist sehr kurzweilig, wird über 4 Runden gespielt und zu viert hatte jeder 2 Aktionen in der Runde. Und das hat für mich das nochmal so ein bisschen revolutioniert, dieses Area Control Spiel an sich. Einer von euch, War of Whispers, gespielt? Der Sattler findet das ja auch so geil. Und zwar geht es darum, die Welt ist halt ganz normal verteilt, auch teilweise in einem Ungleichgewicht an Einheiten auf dem Board, aber die sind eigentlich ganz gut ausgebalanced, so dass sie sich dann irgendwie verbreitern oder eine Aktion haben. Und wir sind jetzt tatsächlich so diese Flüsterer im Hintergrund. Das heißt, wir nehmen uns nicht nur einer Fraktion an, sondern beeinflussen alle 5 Fraktionen, die auf dem Feld sind. Warum machen wir das? Wir legen vorher random auf unser Tableau so die 5 Fraktionen hin und die werden am Ende mit Punkten gewertet. Das heißt, zum Beispiel, ich nehme jetzt meine rot, gelb, grün, blaue Fraktion, habe ich jetzt die rote Fraktion als die stärkste Fraktion bei mir ausgelegt, dann will ich die natürlich auch ein bisschen pushen. Und so pusht man einfach manche oder schickt vielleicht auch mal eine Einheit in den Krieg, um auch vielleicht extra diese Einheiten untergehen zu lassen. Und man nimmt halt Einfluss auf alle 5 Fraktionen. Am Ende wird das einfach ausgewertet, wer dann die meisten Punkte angesammelt hat und am besten intrigiert hat sozusagen. War auf jeden Fall eine gute Spielerfahrung. Ist ein Spiel, was ich mir jetzt nicht unbedingt zulegen würde, aber würde ich jederzeit wieder mitspielen. Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, aber für mich jetzt, dass ich sage, ich nehme das jetzt in meine Sammlung auf, das würde ich jetzt jede Woche spielen, wäre es jetzt ein bisschen too much. Aber wer mal in den Genuss kommen könnte, sollte es ruhig mal ausprobieren, ist für mich nochmal eine andere Art des Area Controls auf jeden Fall. Barrage kommt morgen auf den Tisch, will ich gar nicht mehr großartig drauf eingehen. Werde ich dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal was zu sagen. Aber ich habe es mir jetzt selber zugelegt, nachdem ich es nochmal Probe gespielt habe und mir ein finales Urteil erlauben wollte. Und es war wieder großartig, nur so viel dazu. Und da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich finde zum Beispiel den Titel Barrage oder Barrage, finde ich irgendwie eleganter. Mir gefällt das irgendwie besser als Wasserkraft. Und habe mich dazu entschieden, dann auch die englische bewusst zu holen. Obwohl man jetzt auch die deutsche hätte kriegen können zeitgleich.
Okay. Beim Daniel war gestern der Alles ist möglich Donnerstag, ich merke das schon, ey.
Nee, Barrage haben wir gestern nicht gespielt, aber ne, das ist so.
Dann an dem Tag, wo du es gekauft hast, war der Alles ist möglich Tag.
Und dann muss ich, dann komme ich auch zum Abschluss. Dann 3+1 quasi, bin ich mit meiner Linie treu geblieben. Und zwar haben wir gestern Abend noch Trois gespielt. Und das verfolgt den Potti an seinen kühnsten Träumen.
Und irgendwann müssen wir es mal spielen. Und ich weiß auch schon wann, da sage ich gleich was zu.
Ich spiele es morgen mit dem Eugi und wir haben es halt gestern gespielt. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen ernüchtert, weil es kam in der Runde durchweg nicht gut an. Ich habe das auf meinem Insta-Account heute Morgen mal so kurz niedergeschrieben. Und zwar habe ich erstmal eine Einstiegshürde gehabt, das zu erklären. Weil oft ist so ein Spiel, was du selber gut beherrschst und weißt, was so da so los ist, da hatte ich Probleme, irgendwie so den Einstieg zu finden, um das meinen Mitspielern zu erklären. Die haben erstmal so am Anfang so geguckt, hab 2 Züge simuliert, dann wurde es so ein bisschen klarer. Und bei Trois hast du ja eigentlich Zugang auf, also du versuchst Würfel selber zu haben, die du aus deinem Pool hast, aber musst ja eigentlich sicher machen, dass du auf alle Würfel, wenn du möchtest, Zugriff hast. Nur, dass die dann mit dementsprechenden Kosten verbunden sind und man das selber auch nicht ablehnen darf. Also wenn einer sagt, ich brauche deinen roten Würfel, kannst du nicht sagen, nee, kriegst du nicht, sondern dann gibt's das Geld und du hast die Würfel dann für deine Aktion zur Verfügung. Und das fiel meinen Mitspielern erstmal so ein bisschen schwer, ne? Und dem Andi habe ich 2-mal in Folge dann so einen Würfel genommen, weil ich den wirklich brauchte und nicht, weil ich ihn ja foppen wollte. Und der fand das überhaupt nicht gut, ne? Und hat dann irgendwie in dem Moment auch irgendwie nicht realisiert, dass er ja auch Zugriff auf andere Würfel hat. Er hat dann einfach gedacht, so, ich habe in der Runde jetzt keine Würfel mehr zur Verfügung. Ich habe weniger Aktionen. Aber naja, auf jeden Fall, man hat schon wirklich sehr viel Möglichkeiten. Du kannst, wenn du... Also Einfluss ist da so eine Währung, dass du mit deinem Einfluss den Würfel entweder neu würfeln kannst oder du kannst ihn auf die gegenüberliegende Seite legen. Und das heißt, du kannst den Würfel auch noch gut beeinflussen letztlich. Und das wurde gestern wenig genutzt, muss ich sagen. Also die Vielfalt des Spiels, was es so bietet, wurde nicht komplett ausgeschöpft. Aber ich glaube, der Fehler ist auch so ein bisschen gewesen, das Spiel sieht wirklich dann so, sind ein paar Würfel drin, ein paar Karten, okay, ist überschaubar, aber es hat mehr Tiefe, als man denkt, das Spiel. Und es hatte wirklich eine hohe Einstiegshürde, das habe ich dann gestern nochmal gesehen und also Mir hat es wieder gut gefallen. Dem Dominik hat es am Tisch auch gut gefallen. Er fand es gut, aber findet es schwierig, mit seinen Gruppen zu spielen, hat er gesagt. Und Friede und Andi waren nicht sehr angetan, kann man so sagen. Aber Marcel hat gerade genickt, du kennst es auch, ne?
Ja, ja, ich hab's auch. Das ist eine bitterböse direkte Interaktion. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass manche Leute das nicht so mögen, wenn ihnen da jemand in die Suppe spuckt, der dann quasi direkt auf ihre Würfel zugreift. Wie du sagst, man kann ja wieder anders reagieren und dann selber wieder andere Würfel kaufen. Aber da tun sich manche schwer damit, das kann ich nachvollziehen.
Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe halt den geistigen Nachfolger Black Angel und da ist es. Ich kann mich gerade nur nicht mehr an diese Mechanik erinnern, weil es schon echt lange her ist. Aber ich fand es eigentlich ganz, ganz nett, obwohl Black Angel natürlich wieder ein sehr spezielles Artwork und Design wieder hat. Ne, aber
hat ja Thor auch. Ne, also da sagen auch alle so, das ist nicht so geil.
Aber das ist ja,
bei Black Angel haben sie genau das, glaube ich, so ein bisschen entschärft, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann kannst du bei Black Angel deine Würfel sichern.
Dass genau,
du einen eigenen Bereich hast, wo dann keiner mehr zugreifen kann.
Genau.
Ich vermute mal, das war wahrscheinlich eine Reaktion auf Trois, dass viele sich vielleicht genau daran gestört haben, dass du einfach, du hast nur 6 gewürfelt, ja, weg ist er, weil ich nicht dran war.
Genau, stimmt.
Bei Black Angel haben sie genau das da ein bisschen entschärft und das da rausziehen.
Stimmt. Genau, man kann auf Würfel zugreifen, aber jeder hat die Möglichkeit, welche zu sichern auf jeden Fall. Also diese Top-Würfel, wenn du wirklich sagst, den brauche ich jetzt unbedingt in der Runde, den kannst du dann, glaube ich, in so einen gesicherten Bereich legen und die anderen Würfel sind aber trotzdem greifbar. Genau, ja, genau, richtig, richtig. Ist auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, dass ich es gespielt habe oder so.
Ah, okay. Ja, Black Angel kenne ich zum Beispiel gar nicht, aber ja, also es ist ja nicht alles ein Nachteil, sondern man kann ja auch viele Dinge dann zu seinem Vorteil nutzen. Ja. Ist halt schwierig, ne? Es ist halt wirklich eine ganz andere Art des Spiels und deswegen auch bei mir so hoch im Kurs, weil es ist schwer vergleichbar mit anderen Spielen. So hat auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal dadurch. Mhm, und ne? Damit
würge ich dich jetzt
damit ab. Lass ich's mal, ja, genau.
Ja, ich starte jetzt mal direkt mit einem Spiel, was also zumindest in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, ja einer hohen Fanbase erfreut. Bei mir ist es leider durchgefallen, Spartacus. Ich habe Spartacus gespielt letztens in einer Viererrunde und ich war relativ optimistisch und guter Dinge, weil ich mag natürlich auch so Spiele, wo man sich so gegenseitig irgendwie in den Arsch treten kann, wo man sich gegenseitig bescheißen kann und so. Ich bin ja auch ein riesiger La Cosa Nostra-Fan und so. Also ich mag so Games richtig gerne und war guter Dinge. Und das Spiel selber ist ja wirklich nicht kompliziert. Kann man auch in, glaube ich, einer Viertelstunde kannst du das jedem erklären. Muss dazu sagen, ich habe auch nur das Grundspiel. Und was, also ein Kritikpunkt, den ich schon mal hatte, war, ich meine, auf dem Spiel steht drauf 2 bis 3 Stunden, okay, was ja bei Spielen, die einen hohen Interaktionsteil haben, glaube ich, normal ist, ne, wenn man anfängt, miteinander zu diskutieren, zu unterhalten und so weiter, sich zu unterhalten und so weiter und so fort, dann steigt einfach natürlich die Spieldauer. Was vollkommen okay ist, habe ich, das passt soweit, aber ich fand tatsächlich für das, was es ist, hat es mir einfach auch viel zu lang gedauert. Das Spiel fängt ja an, dass du in der ersten Runde hast du so eine, machst deine Karten wieder bereit, hast so eine Einkommensphase. Dann gibt's so eine Intrigenphase, wo du irgendwie Karten ziehst und so Intrigenkarten ziehen kannst oder verkaufen kannst. Dann kommt eine Marktphase und dann kommt halt die Arena. Und also ich persönlich, also wir haben halt irgendwann, wir haben gesagt, wir fangen mit der normalen Länge an. Bei der normalen Länge, du kannst entscheiden, es gibt quasi ein episches Spiel, ja, dann fängst du mit einem Einfluss an, hast irgendwie 3 Karten und je mehr Einfluss du hast, umso mehr Handkarten kannst du auch auf der Hand halten und Ziel ist quasi immer in der Phase, in der der erste Spieler 12 Einfluss generiert hat, endet das Spiel am Ende der Phase. So, und du kannst ein langes Spiel spielen, dann fängst du mit einem Einfluss an, dann glaube ich, bist du in der Spieldauer schon fast bei Twilight Imperium angelangt, dann spielst du da locker 6, 7, 8 Stunden. Würde für mich schon vollkommen rausfallen. Dann die normale Länge, da fängst du mit 4 Einfluss an. Also wir haben irgendwann nach 2,5 Stunden oder so haben wir gesagt, komm, wir switchen jetzt einfach auf die kurze Variante und haben uns dann hier noch so ein paar Einfluss rübergeschoben. Ich fand's ganz nett.
Schön bestochen und beschissen.
Ja, der Magnus hat ja auch gesagt, so das Spannende ist ja, wenn man wirklich dann diese kurze Variante spielt, dass man dann gerade für diese Intrigenkarten brauchst du ja einen gewissen Einfluss und den musst du dir ja dann ergaunern. Muss ja dann auch quatschen, von wegen so, ey, ich brauche dich irgendwie zu einer Unterstützung, dies, das, Ananas. Ja, kann ich verstehen. Das fand bei uns trotzdem statt, weil es gibt ja auch Karten, da brauchst du ein bisschen mehr Einfluss für. Dann kamen schon die ersten Stimmen auf mein Fazit, von wegen, ja, aber die Erweiterung, und da habe ich dann schon wieder ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, so, ja, das Spiel muss auch ohne Erweiterung Bock machen, nicht immer nur mit den Erweiterungen. Und ich weiß nicht, also mich hat's überhaupt nicht abgeholt. Den Arena-Kampf fand ich ganz lustig, obwohl auch da hatte ich immer so das Gefühl, sobald einer, also im letzten Kampf, also ich brauchte noch zwei Einfluss. Du kriegst schon mal einen Einfluss, wenn du einen Kampf gewinnst, und du kriegst, glaube ich, noch einen Einfluss, wenn du Veranstalter der Spiele bist. So, ich war Veranstalter der Spiele, dementsprechend habe ich dafür einen Einfluss bekommen, und ich habe mich dann selber zum in die Arena eingeladen. So, zack, habe meinen stärksten Kämpfer reingepackt, habe dem Speer in die Hand gegeben, das heißt, der läuft erstmal 2-3 Schritte, wirft den Speer übers halbe Feld. Ich habe 3 Würfel gehabt, habe 3 Sechsen gewürfelt, das heißt, der Typ hat direkt 3 Wunden kassiert und konnte dann den Kampf nicht mehr aufholen. So. Und dann habe ich das da für mich ganz entspannt runtergewürfelt, und nach der ersten Kampfrunde hatte der eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Und ja, dann habe ich das Ding halt auch irgendwie gewonnen. Also ich weiß nicht, ich finde, das Spiel hat gute Ansätze, und ich glaube auch, dass es in der richtigen Runde auch Spaß macht. Für mich persönlich, da wird's wieder ausziehen. Ich habe schon wieder auf den Verkaufenstapel gelegt, weil ich einfach da in der Sorte Spiele einfach coolere, in meinen Augen coolere Alternativen habe, und für mich, ja, was, also ich bin froh, dass ich gespielt habe.
Aber was würdest du vorziehen zum Beispiel? Also Twilight Imperium auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch noch Spartacus umgespielt.
Wenn es um die Spieldauer geht, auf jeden Fall Twilight Imperium. Also ich glaube, wenn du so wirklich diese Interaktion, Verräter und sowas, dann wirklich La Cosa Nostra ist das übelste auf die Fresse Spiel. Ja. So würde ich jederzeit vorziehen.
Eiserner Thron habe ich nämlich zum Beispiel auch noch hier stehen. Das ist ja auch so ein langes Spiel. Da traue ich mich auch noch nicht so ran, weil ich da nicht genau weiß.
Da müssen wir mal zocken. Da ist bei mir nämlich auch noch ein Pile of Shame, der Eiserne Thron. Ja.
Sehr gut. Da hätte ich jetzt vielleicht noch gedacht, dass man das so in eine Kategorie vielleicht setzen kann, oder?
Ja, im Prinzip sind ja komplett verschiedene Spiele. Also der Eiserne Thron ist ja wieder so Area Control und sowas, ne? Ist ja auch ist ja ein episches Spiel. Das ist ja so ein Game, da gehst du ja davon aus, dass du 5, 6, 7 Stunden vielleicht zockst. Aber bei Spartacus, ich weiß nicht. Also irgendwie hat mich einfach nicht abgeholt. Tat mir am Ende auch ein bisschen leid. Ich bin froh, dass ich nur 15 Euro für das Spiel bezahlt habe. Mehr würde ich auch dafür nicht ausgeben. Und wenn man dann überlegt, dass die Erweiterungen wieder fast in den dreistelligen Bereich gehen.
Nicht nur no fast.
Way. Nee, no way. Also kannst du mich echt mitjagen. Deswegen kann das weg. Dann ein Spiel, wo ich ganz gerne jetzt mal was leaken möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich schon darf, aber richtig, richtig cool. Obwohl, machen wir es ganz anders. Ich habe jetzt hier ganz viele Hintergrundinfos. Ich weiß gar nicht, was ich hier raushauen darf und was nicht. Aber was, glaube ich, schon rausgehauen wurde, und deswegen würde ich es auch gerne mal im Podcast ansprechen, Human Punishment The Beginning, ist ja jetzt der Gen-Con-Trailer rausgekommen. Und das ist ja auch ein Game, wo ich mich mega drüber freue. Ich habe ja auch mit dem Stefan damals ein Messevideo gemacht, und ich habe auch mit ihm jetzt gesprochen, dass wir da auch ein kleines Interview machen werden nochmal, wo wir den, weil ich habe zu ihm gesagt, so, weißt du, ich lade jetzt nicht einfach nur deinen Trailer blind bei mir auf dem Kanal hoch, das finde ich irgendwie qualitativ jetzt nicht so geil. Und da haben wir jetzt schon ausgemacht, dass wir nächste Woche auch mal uns im Zoom zusammenfinden und mal kurz über das Spiel sprechen. Dann werden wir, ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch über seinen Bildschirm vielleicht 1, 2 Sachen teilen kann. Dann werden wir den Trailer zeigen, und ich werde noch mal ein paar Ausschnitte aus dem Messe-Interview mit reinpacken. Und das ist ja wieder so ein Ding, wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Verfechter von Battlestar Galactica.
Das wird gut, aber
ich mag das Spiel richtig gerne. Und Stefan sagt ja selber, dass The Beginning so der geistige Nachfolger so ein bisschen von Battlestar werden wird. Natürlich mit anderen Mechaniken und so weiter und so fort. Aber ich war ja schon bei ihm. Ich habe ja schon mal in die Mechaniken reingucken dürfen und so. Wird spannend, weil das coole ist, und da bin ich echt gespannt, wie er es umgesetzt hat. Er hat mir gestern nochmal gesagt, sie brauchen noch so 3, 4 Testrunden, dann steht das Ding. Und dann wird er Anfang 2021 wird der Kickstarter live gehen. Und das Spannende natürlich, ich weiß nicht, Marcel, kennst du Human Punishment, das Spiel?
Ich kenn's, ich war ein Kickstarter, glaube ich, wenn die alles täuscht. Oder ja, zumindest lief's genau. Auch über Kickstarter. Ja, ich hatte es auf dem Schirm gehabt, und da war vieles dabei, was mich interessiert hat. Ich habe aber dann irgendwie gedacht, ich finde da keine Spielrunde. Das war eine relativ große Gruppe, die du brauchst oder irgend sowas.
Nee, reicht schon sogar schon, funktioniert schon mit 4 Leuten.
Das ist nämlich genau das Geile. Also das Witzige ist, das Spiel, da steht drauf 4 bis 16 Personen. Und immer wenn du Stefan selber fragst, sagt er so, boah, er würde niemals mit mehr als 9 Leuten spielen. Ja, gut. also eigentlich ist es tatsächlich prädestiniert. Es ist ein cooles Social-Deduction-Spiel für kleine Gruppen eigentlich, was es eigentlich so spannend macht. Und gerade mit der Erweiterung hast du noch diese Automa-Bosse und so. Ne? Also ich meine, es hat natürlich auch für ein Social-Deduction-Spiel wieder einen hohen Glücksfaktor, sage ich mal. Und was halt, also wenn Leute was an dem Spiel monieren, dann dieses, dass es halt von jetzt auf gleich kann sich der gesamte Tisch ändern. Ne? Du spielst ein Programm und plötzlich ändern sich irgendwelche Fraktionen und irgendwelche Karten werden getauscht und wieder verdeckt und also es kann halt wirklich sehr viel passieren, ja. Aber das finde ich ist halt super. Ne?
Also was auf jeden Fall bei Human Punishment überraschend war, ich habe es zu viert gespielt, es bietet erstaunlich viel Spiel und man denkt, man kann ja jede Runde irgendwie eine Karte angucken, was machen, das müsste super schnell vorbei sein, aber das ist es gar nicht. Das ist wirklich eloquenter Spiel. Das kommt echt super daher. Man, wenn man sich darauf einlässt, dann ist man da in seiner Rolle drin und kann das ganz geil machen. Dieser Twist auch so, du hast da eine Pistole, die richtet es auf einen und dann ist schon so ein bisschen so Unstimmigkeit am Tisch. Aber du kannst natürlich nicht irgendwie eine Karte offenbaren durch dieses Abschießen der Pistole. Das ist total geil. Und der Stefan, mit dem hatte ich die Woche nämlich auch noch geschrieben und habe ich nämlich auch gefragt, kann man da schon was sagen und soll man da ein bisschen, ja, mach ruhig mal ruhig ein bisschen Werbung dafür. Ich glaube, das wird richtig gut werden. Also der ist auch, der brennt für das Ding und ich glaube auch, dass das richtig geil wird.
Also ich kann mir auch echt vorstellen, das ist halt ein Baby, das ist bei ihm jetzt auch irgendwie so 2 Jahre gewachsen oder noch länger. Und er hat ja für The Beginning hat er ja noch 1-2 andere Projekte jetzt erstmal hinten dran gestellt. Und also ich glaube, das Ding hat halt Potenzial, dass das ein richtiger Blockbuster werden kann. Allein Design Artwork ist ein Brett. Allein dafür haben die ja auch eine hohe Fanbase mittlerweile. Und ich kenne auch schon ein paar Mechaniken und ich weiß, dass da witzige Dinge drin sind und ich weiß auch, was er so ein bisschen damit umsetzen wird. Da werde ich jetzt nicht zu viel leaken, das kommt alles peu à peu jetzt über ihn. Aber da sind echt coole Dinge dabei und ich bin auch mal gespannt, wie sich das am Ende anfühlt, auch mit diesen einzelnen Fraktionen, weil du ja trotzdem auch wieder deine Fraktionskarten hast. Und da ist es irgendwie so, es gibt so verschiedene Stapel und du musst halt manchmal in so einen Bereich rein und musst dann da irgendwelche Daten rausholen, die du dann woanders wieder hochladen musst. Und dann musst du auch immer so eine Karte ziehen. Und wenn du halt dann eine Maschinenkarte hast, bist du eine Maschine irgendwie, ne? Und dann sind natürlich so verschiedene, in dem einen Stack sind irgendwie 10 Menschenkarten, 2 Maschinenkarten und sowas, ne? Und dann ändert sich halt auch plötzlich deine Fraktion. Und das Coole oder das Allergeilste, und da bin ich echt gespannt drauf, wie sie das umsetzen werden, der Plan ist ja, dass du quasi wenn du einen Spieleabend machst, kannst du dich hinsetzen und kannst sagen, okay, wir fangen mit The Beginning an. Und das, was in The Beginning als Outcome ist, nimmst du mit in das Social Deduction Spiel Human Punishment. Das heißt, je nachdem, wie das Brettspiel ausgeht, werden zum Beispiel gar keine Maschinen irgendwie entwickelt oder es gibt keine Maschinenbosse oder sowas. Und die finden dann im Social Deduction Spiel wieder nicht statt. Und er sagte, dass, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es final umgesetzt ist, aber er meinte damals so, wenn hier das Geilste ist, du spielst dieses Grundspiel und dann bestellst du eine Pizza und du behältst deine Fraktion und keiner weiß, was du bist. Und du darfst es eigentlich auch keinem sagen, so, ne? Und dann darfst du halt, während du diese Pizza bestellst und isst, darfst du halt nicht drüber reden, was du machst, weil es halt da wieder weitergeht, ne? Und das war zumindest mal der Plan. Ich hoffe, es ist dabei geblieben und da bin ich richtig, richtig, richtig gespannt drauf. Und ja, bin ich gespannt. Also ich, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich mich riesig, riesig, riesig drauf freuen werde. Und schauen wir mal.
Die können ja als Gen-Con-Trailer können sie da diesen Typen nehmen. Habt ihr diesen Internet-Rundläufer gekriegt? Mit Inim-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin-Bin- Wochen, da ist so ein Typ, der hält da oder will so eine Rede anfangen. Und dann sagt er mal, in the beginning will er sagen. Und dann wirklich, das Video geht 4 Minuten und er kann in the beginning nicht sagen. Da sagt er mal,
Jetzt als vielleicht sollten Sie das nochmal als Meme irgendwie davor setzen.
Wahrscheinlich ein Titel heute für die Folge.
Aber das klingt sehr cool, also mit der Übernahme von dem einen Spiel dann ins andere rüber. Das klingt sehr, sehr spannend.
Ja, und vor allem, weil es ja auch komplett unterschiedliche Spielkonzepte sind. Ne? Ja. Also ich meine, dass man irgendwie mal so irgendwas mitnimmt in ein anderes Spiel oder in das nächste Kapitel, das gibt's ja schon, aber halt diese unterschiedlichen Konzepte. Ja, genau. Ne? Das eine ist ja so Pick-up-and-Deliver mit Verrätermechanismus und das andere Social Deduction, ne? Also Ich bin auf jeden Fall on fire. Ja, und ja, das letzte
Nee, hau rein. Frage letztlich, ne, und dann können wir, glaube ich, gleich in dem Hauptteil dann auch darüber sprechen, ist, wenn man das Spiel so, also wenn man dafür so brennt, ne, dann versucht man es zu optimieren und dann wird es am Ende, glaube ich, auch gut werden. Die Frage ist halt so, ist man dann, ich meine, dadurch hat man jetzt auch so Probespieler dann mit da drin, ne, dass man da ausschließt, dass man so blind ist für sein Projekt und denkt, boah, das ist perfekt und für die anderen ist es nicht umsetzbar. Für dich, Marcel, ist es wahrscheinlich sogar nochmal cooler, wenn du ein Spiel jetzt eindeutscht, du weißt, funktioniert das Spiel, sagt dir das zu, klappt das mit der Mechanik, das ist, glaube ich, gleich auch noch ein interessanter Punkt, um rauszukitzeln, wann kann ein Spiel erfolgreich sein oder wo sieht man vielleicht Möglichkeiten, Spiele erfolgreich, guck mal, da grinst er schon, oder wie kann man so ein Spiel dann erfolgreich vermarkten oder welches Potenzial verbirgt sich dann dahinter, ne? Sorry, Pott, ich wollte dich da nicht.
Nee, alles gut. Im Prinzip bin ich durch. Das letzte Spiel, das ist aber weniger ein Spiel und da will ich auch eigentlich gar nicht so, obwohl doch nicht. Ich switch nochmal. Jetzt hätte ich fast wieder meine Videos gespoilert. Und dann haben wir eine Runde U-Boot gespielt nach langer Zeit mal wieder. U-Boot The Board Game. Und wie immer, geiles Material, du baust das Ding da auf und hast dieses dreidimensionale U-Boot da und alles total super. Und da, witzigerweise, muss ich auch jetzt mal einschmeißen, ich habe den Metti nämlich angehauen gehabt und da ist ja so eine App und dann kommen da irgendwelche Kommentare, ne, von wegen so, jawohl, der Galoin und sowas, ne? Und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gesagt, so, weil mal, irgendwo erkenne ich diese Stimme, ne? Und dann habe ich den Metti so angehauen und ich sag so, ey Metti, ohne Scheiß, wir haben gestern U-Boot gezockt und der Typ hört sich genauso an wie du. Und dann siehst du so, Metti schreibt, das bin ich. Ja, alles klar, läuft. War auf jeden Fall sehr witzig. Allerdings muss ich sagen, tatsächlich, mir ist jetzt eine Sache mal in dem Spiel aufgefallen, was mich bisher nicht so gestört hat, aber in der Runde kam es irgendwie blöd rüber. Und zwar, und ich hoffe, dass sie das irgendwann fixen werden, sollte eigentlich schon passiert sein, man hat sehr viele Wartungsaufgaben und die lähmen das Spiel so ein bisschen, weil du immer den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, dein U-Boot zu warten und irgendwie zu reparieren und du kommst, wenn du in diese Kampfhandlungen reinkommst, hast du immer kaum Möglichkeiten, noch was zu machen. Also da haben wir uns in der Runde sehr schwer mitgetan, es hat trotzdem Spaß gemacht und die ganzen Teilmechanismen sind natürlich sehr witzig mit diesem Winkelmesser, mit den Kurs berechnen und kochen und reparieren und irgendwie die Kommandos geben. Also das Spiel hat halt noch auch einen sehr hohen Anteil an Roleplaying und das finde ich sehr geil und es hat Spaß gemacht, aber tatsächlich hat das jetzt so ein bisschen den Spielspaß ein wenig getrübt, weil wir halt immer irgendwie gerade irgendwo unterwegs waren und plötzlich Torpedorohr 1 muss gewartet werden, so, ja okay, haben wir jetzt gerade keine Leute für, ne, und dann wartest du damit und plötzlich, wir haben eine schwere Havarie erlitten und plötzlich ist sein Torpedorohr kaputt, so, ne, und also ja, das war ein bisschen schade, aber nach wie vor ein richtig, richtig cooles Game und hat mir auch echt eine Menge Spaß gemacht und jetzt zu guter Letzt noch ein kleines Ding, was ich reinschmeißen möchte, der Heide hat es auch schon mal angesprochen gehabt.
Da macht er mehr
und zwar Epic Spell Wars, aber Panic at the Pleasure Palace und da möchte ich nur ganz kurz was zeigen, da will ich gar nicht lange drüber reden, aber meiner Meinung nach eins der witzigsten Epic Spell Wars, weil da gibt's einen Hodensack, aus dem man Geschlechtskrankheiten rausziehen muss. Fand ich. Und hier der Pleasure Palace erinnert mit seiner Optik ja, vielleicht. Ne? Also das haben wir auch gespielt, war super witzig und dann bin ich jetzt auch mit meinen Games durch.
Ja, so, guck mal, dann ergreife ich doch nochmal das Wort. Ja, ja, Marcel, okay. Warum hast du dich dazu entschieden, das wunderbare Spiel Fantasy Realms nach Deutschland zu bringen?
Das, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war fast schon Zufall.
Also aus Zufall geschehen die besten Dinge.
Genau, ich hatte es eigentlich gar nicht so auf dem Schirm und hatte eigentlich auch gedacht, dass das ohnehin auf Deutsch schon rauskommen wird, der überhaupt kein Thema war. Und ich hatte dann, dieses Jahr war es in Nürnberg, als ich das erste Mal da auf der Messe dann auch war, auf dem WizKids Stand gewesen. Und hatte eigentlich dann sehr spontan da Flotilla gesehen und das hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm und habe dann den Sef von WizKids, der da war, gefragt, wie es denn aussieht. Gibt es da schon einen deutschen Verlag, die Leute immer so von Flotilla? Und da hat er dann nachgeschaut und hat gesagt, nee, gibt's noch keinen. Und da war ich erstmal überrascht, weil ich gedacht habe, das ist sicherlich auch schon weg. Und dann kam er auf mich zu, nachdem er so ein bisschen erzählt hat, dass ich jetzt einen Verlag quasi gründe und dass ich so, also Flotilla mir machen würde und vorstellen könnte. Und dann hat er mir vorgeschlagen, auch Fantasy Realms zu machen auf Deutsch. Und da war ich dann erstmal überrascht und gedacht, dass es, also hätte ich auch gedacht, dass es schon lange dann da war. Entsprechend, ich mache mich mal schlau drüber und habe dann eben auch darauf folgend eigentlich erst gesehen, dass da eigentlich schon ein großer Hype schon besteht und viel Nachfrage nach der deutschen Version schon angefragt wurde, wann die deutsche Version endlich rauskam. Und auch Leute dann gerade auf Boardgame Geek, glaube ich, geschrieben haben, dass sie da Pegasus schon im Ohr liegen, dass der Pegasus wohl überprüfen will. Und dann habe ich entschieden, nee, das passt, und habe dann mit Whiskeystar dann gesagt, nee, passt auch, mache ich. Und Flotilla, by the way, gefällt mir auch gut, würde ich gerne beide machen. Und es hat sich zwar dann etwas hingezogen, man war sich zwar relativ schnell einig insgesamt, aber es hat sich dann auch wegen Corona etwas länger hingezogen, bis dann auch die Verträge tatsächlich von amerikanischer Seite auch unterschrieben waren. Die waren eigentlich für ein Final, aber dann hat es noch Monate gebraucht, bis dann auch die Unterschrift runter war. Aber so kam es zu Fantasy Realms. Also es war jetzt in dem Fall, bei den anderen beiden Spielen habe ich proaktiv die gesucht. Bei Fantasy Realms, das ist mir eigentlich immer sowieso zugeflogen.
In den Schoß geflogen. Ja, witzig eigentlich, ne? Also kennst du die Geschichte, wie ich daran gekommen bin? Ich musste Fantasy Realms aus Italien bestellen und dann war hier über diese Podcast-Geschichte, dass ich per UPS musste ich nach Wuppertal zum UPS, weil das Ding schon fast wieder auf dem Weg nach Italien zurück war in der Kurzform. Ich dachte, nein, ey, es gibt in Europa kaum noch ein englisches Exemplar und wenn dann nur zu horrenden Preisen. An die deutsche Variante war gar nicht zu denken. Da hast du wahrscheinlich schon hier dich kaputt gelacht und dann hast du gerade die Tinte trocknen lassen bei Whiskey.
Das weiß ich. Wann hast du es gekauft?
Potti, wann war das?
März? Vor 2 Monaten oder so, drei Monaten.
April.
Ich habe meine Version auch erst dann gekauft und auch in Italien. Wahrscheinlich beim gleichen Laden bestellt, allerdings bei mir kam so ohne Probleme an.
Witzig. Ja, der konnte das nicht zustellen, also das war jetzt so kein Problem. Ja, also ich finde auch ein super Spiel und irgendein YouTuber hat mal gesagt, so gibt's schon ein paar Jahre, gibt's leider gar nicht auf Deutsch, ist dann auch erstmal nicht in Sicht. Das ist, glaube ich, so, wenn ein Spiel lange auf Englisch ist und dann hat man sich damit so abgefunden scheinbar. Oder wenn da kein Gespräch darüber geführt wird, dann passiert da irgendwie nichts, ne? Oder wie erklärst du dir das Spiel?
Ich meine, ich stecke jetzt natürlich in der Szene, in Anführungszeichen, zumindest in der Verlagsszene, jetzt auch noch nicht so tief drin, um das beurteilen zu können. Ich hätte auch gedacht, dass das klassischerweise, weil gerade viele dieser kleineren Whiskits-Spiele ja meist über Pegasus dann auch rauskamen, dass eigentlich auch Whiskits war für mich jetzt nicht unbedingt ein Adressat, den ich jetzt als neuer Verlag am Anfang gleich anschreiben würde. Da habe ich eher gedacht, ich habe eher Chancen, in Anführungszeichen, bei so kleineren Verlagen, die man noch nicht so kennt, da eher was zu finden, da reinzukommen, anstatt bei so einem großen, der wahrscheinlich ohnehin seine festen Partner in Deutschland hat. Umso überraschter war ich, dass dem nicht so ist. Ich hatte das Spiel eigentlich auch nicht auf dem Schirm vorher, so langfristig.
Vielleicht hast du ja auch einfach mit deiner äußerst sympathischen Art und deinem Charisma gepunktet, dass er gesagt hat, Mensch, ey, dem Marcel, dem hauen wir jetzt mal einen richtigen Kracher rein.
Ich bedanke mich, aber weiß nicht, ob es daran lag.
Ja, würdest du denn vom Gefühl her sagen, so für dich als Start, ist es dann eher leichter zu realisieren, dass du sagst, ich mache ein Kartenspiel mit relativ wenig großem Material oder dann direkt einen großen Miniaturenkracher, weil der mir richtig Kohle einbringt? Was würdest du jetzt bist du ein Ein-Mann-Verlag?
Ja, also klar, ich habe Unterstützung rudimentär immer von Freunden, von Bekannten, aber letztendlich bin ich ein Ein-Mann-Verlag. Jein. Also auch das ist, natürlich ist Flotilla immer eine ganz andere Nummer. Auch vom Material her, das da reinfließt, auch vom Preis her, das da reinfließt. Du sagst jetzt da, mehr Geld mit zu verdienen, ja, das wird man sehen, ob überhaupt. Also das, natürlich musst du natürlich bei so großen Spielen auch viel mehr in Vorleistung gehen. Die Produktionskosten, du musst ja im Prinzip, wenn ich da 1.000, 2.000 Spiele erstmal eine Auflage mache, dann muss ich die auch erstmal vorfinanzieren. Das heißt, ich bezahle natürlich zum einen die Produktion, ich bezahle die Lizenzkosten. Und dann habe ich erstmal die Spieler und erst wenn ich sie dann verkaufe, kommt dann auch Geld rein, da kommt dann Geld wieder zurück. Das heißt, je größer und aufwendiger so ein Spiel ist, desto mehr Geld habe ich erstmal gebunden, das dann erst wieder rauskommt. Insoweit ist natürlich so ein kleines Kartenspiel etwas günstiger. Auf der anderen Seite machst du da natürlich auch eine andere Auflage, weil du natürlich dann auch sagst, naja gut, da hoffst du auch mehr davon zu verkaufen, dass es dann absolut betrachtet dann auch wieder weiter hochgeht und ob wie viel dann am Schluss dann übrig bleibt, das wird man dann sehen.
Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie groß die Auflage sein wird?
Ja, ich habe bestellt. Gerade Fantasy Realms, die erste Auflage, die habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen jetzt in Auftrag gegeben. Da war es noch spannend, wo ich es produzieren lasse, weil bei Fantasy Realms war ich da frei, weitgehend. Bei den anderen Spielen, auch das, wenn du sagst, vom Aufwand her, ich komme gleich nochmal auf diese andere zurück, da hängst du da halt meistens an der neuen Auflage des Lizenzgebers dran. Das heißt, bei Flotilla zum Beispiel, das wird aktuell zusammen mit der zweiten vermutlich Auflage, der englischen Auflage produziert, dann wird dazu die französische Auflage produziert und die deutsche Auflage produziert. Mhm. Das passiert alles zusammen. Das heißt, da klar, ich muss natürlich die Dateien lokalisieren und das alles machen, aber mit dem Produktionsprozess selber, außer dass ich jetzt auch so eine Digital Copy bekommen habe und anschauen musste und Dinge halt approven muss, die Dateien und alles, hast du mit dem Produktionsprozess dann relativ wenig am Hut, weil es ja auch schon mal produziert wurde, ist dann auch relativ einfacher. Bei Fantasy Realms jetzt, da ist es so, da kann ich, weil da jetzt nicht zwingend direkt eine andere Auflage dran ansteht oder auch, weil es ein älteres Spiel ist, da konnte ich eigentlich selber entscheiden, zu welchem ich gehe. Aber auch da habe ich mir dann einmal jemand gesucht, der schon die Auflage schon mal gemacht hat für eine andere Sprachversion. Mhm. So, das heißt, dass auch wenn ihm nicht ganz Neuland ist, dass er auch weiß, wie das Ding aussieht, dass ich auch weiß, wie hat er das gemacht, wie sieht es denn da aus. Das macht es dann auch einfacher, weil auch kostenmäßig, sonst müssen da verschiedene Stanzen und Werkzeuge erstmalig oder einmalig eingerichtet werden. Und wenn die natürlich das schon mal gemacht haben, dann liegen die schon vor. Das heißt, dann wird es auch etwas günstiger. Das
Ganze. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie groß wird die Auflage, die erste Auflage? Die
erste Auflage von Fantasy Realms sind 2000 Stück.
Minus 2 meinst du natürlich.
Die Auflage sind 2000 Stück. Wie viel dann in Verkauf gehen? Das dann
sehen. Nein, da kann man ja mal ganz subtil mal einschmeißen.
Nein, die Auflage sind 2000 Stück. Mhm. Ich hoffe und denke inzwischen auch, dass das relativ schnell eine zweite Auflage hinterhergeht. Mhm. Ich habe auch genau deswegen mich entschieden, es in Polen produzieren zu lassen und nicht in China. Die Original, also die englische Version wurde in China produziert. Die polnische und ungarische Version wurde in Polen produziert. Mhm. Und einfach, um da zeitlich flexibler zu sein, wenn es einen Reprint gibt oder wenn das schnell nötig sein sollte, dann habe ich halt die Sachen, wenn ich die in Polen produzieren lasse, wenn die da fertig produziert sind, sind sie halt in 2 Tagen im Lager. Und wenn sie halt in China produziert werden, dann sind sie halt nach 6 bis 8 Wochen erst wieder verfügbar. Mhm. Nachdem sie produziert worden sind, das ist natürlich auch nochmal eine Lead-Time. Und das war für mich auch so ein Grund, weil ich da hoffe, dass da diese Auflage eventuell recht zügig auch weg ist, dass mich dann gleich in die nächste, also zügig eine zweite auch aufsetzen kann.
Hast du schon einen geplanten Release? Also das Datum steht schon oder sind da noch so Faktoren,
wo du sagst? Es wird nächste Woche nicht erscheinen, aber es wird nächste Woche auch einen Vorverkauf starten auf der Plattform.
Okay.
Weil da auch viele schon angefragt haben. Ich habe das noch so ein bisschen gewartet, weil ich genau wegen dem Release noch nicht so ganz schlüssig war. Es gab noch ein paar Formatänderungen, weil die polnische Box ein paar Millimeter nur, da reden wir von nicht viel, kleiner ist als die englische, was aber dann zur Folge hatte, dass ich halt die ganzen Dateien entsprechend nochmal anpassen musste. Und ich bin jetzt auch, das ist auch eins der Dinge, die man da so lernt als Verlag. Ich bin jetzt kein Fachmann in diesen Adobe-Produkten wie InDesign, Photoshop oder Illustrator sind so die Klassiker. Das heißt, da musste ich mich auch erstmal so reinfuchsen, reinarbeiten. Und wenn man jetzt dann so ein fertiges, klar, ich kriege ja die Dateien erstmal als Masterdatei zur Verfügung gestellt. Mhm. Und solange es jetzt nur um Übersetzen geht, ist es nochmal einfacher. Wenn du jetzt aber auch grafisch dann Dinge noch ändern musst oder einfach nur das Ding nochmal etwas kleiner machen musst, dann geht's dann schon, wird's dann schon etwas schwieriger.
Ja, das ist wahrscheinlich der Klassiker. Ne? So, ich mach nur eben kleine, scheiße, jetzt ist alles verzogen. Ja, genau.
Jetzt. Ich war mir was bewusst, dass es dann kommt, aber gut. Und das hat sich dann noch ein paar Tage verzögert, sodass jetzt gerade, was ist das, Donnerstag? Ja, diese Woche, glaube ich, habe ich dann jetzt auch die Dateien quasi nach Polen geschickt. Und Oktober wird es rauskommen.
Und dann kriegst du, also jetzt mal so für den Laien, das heißt, du hast die Dateien geschickt und dann schicken die dir erstmal ein Exemplar, dass du sagen kannst, so ist der Druck perfekt. Oder hauen die jetzt direkt die ganzen 2000 da durch oder was? Oder
normalerweise, also erstmal kriegst du ein E-Proof, so nennt sich das Ganze. Das heißt, es ist dann eigentlich nur eine PDF-Version, die quasi Druckvorlage ist, wo du dann nochmal rüberschaust, die du dann freigibst. Und dann kannst du, je nachdem, wie du lustig bist, natürlich dir eine Vorabversion bestellen. Das ist noch nicht ganz günstig. Wie gesagt, bei Flotilla habe ich jetzt eine Vorabversion bekommen, in Anführungszeichen. Allerdings nur, also ohne Würfel, ohne Holzteile. Also nur alles, was gedruckt ist. Das ist eine sogenannte Digital Copy. Das heißt, die ist eben nicht im Offset ist, Druck ist dann, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Ja. So professionell gedruckt ist es also nicht, sondern das ist nur digital gedruckt. Wobei ich überrascht war, weil die Qualität ist jetzt schon, also das fühlt sich ein bisschen anders an, aber optisch sieht es jetzt nicht wesentlich anders aus. Da habe ich jetzt eine bekommen. Also der normale Weg würde sein, dass man dann so eine nochmal bekommt, die du mal final freigibt und dann geht das Ding in Produktion. Wenn jetzt natürlich so ein Spiel schon mal produziert wurde und das und im Prinzip die wissen, wie das Spiel auszusehen hat, dann kann man sich überlegen, was macht man da noch genau. Mit den Polen bin ich jetzt gerade noch offen. Also ich denke schon, einfach weil es auch 2000 Stück sind und weil es eben dieses neue Format ist, dass ich da vorher auch so eine Digital Copy mir zukommen lasse. Ich hoffe, das verzögert den Prozess jetzt nicht. Das muss ich jetzt mit denen nochmal abstimmen. Das ist jetzt alles ganz brandaktuell. Aber aktuell Stand jetzt, und das ist jetzt auch relativ belastbar, denke ich, sollte das die deutsche Version im Oktober dann auch erscheinen.
Sehr cool. Witzig. Hört sich gut an, auf jeden Fall.
Sag mal, was mich jetzt mal interessieren würde, oder vielleicht können wir da jetzt mal so einen kleinen Schwenk machen vom gezielten Spiel. Es gibt ja immer mal den einen oder die andere, die sich ja immer mal denken, so, boah, ich würde auch gerne mal einen eigenen Verlag machen. Sag ich mal, jetzt so im Umkreis hatten wir ja mal die Konzens, die ja auch irgendwann den Schritt gewagt haben, gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt irgendwie einen eigenen Verlag auf. Und
ungefähr kann Kilometer diese Richtung.
Ja, genau, die sind nicht so weit von dir entfernt. Ja, genau.
Ach, witzig.
Haben jetzt auch ein neues Spiel, neues Spiel quasi released, Nachtschwärmer. Ich habe mich so nicht so ganz so genau mit befasst, aber kannst es, glaube ich, auch schon bestellen bei denen.
Ist limitiert auch, ne? Also seid schnell, liebe Leute. Ja.
Und wie ist das denn? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Von dem ersten Gedanken, den man so hat, boah, ich würde gerne mal meinen eigenen Verlag machen, bis zu dem Moment, wo man Fantasy Realms lokalisiert. Wie ist so der Prozess? Was für Gedankengänge hast du da gehabt? Was für Herausforderungen hast du vielleicht auch? Hau mal raus, ich bin da relativ neugierig und es gibt bestimmt viele andere, die das auch mal recht spannend
finden. Ich auch.
Ja gut, der Gedanke ist schon länger gereift, sage ich jetzt mal. Ich erinnere mich also auf jeden Fall dran, dass ich in Essen 2018 schon, also auf anderthalb Jahren ungefähr, oder fast zwei Jahre sind es eigentlich schon, da also den Gedanken schon gesponnen hatte. Wie gesagt, da war das Thema Hunter der Tonika, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nach 10 Jahren mal raus, da könnten wir mal schauen, ob wir da vielleicht was starten können. Da hat natürlich noch ein paar andere Ideen im Kopf. Und ich kenne aus einer Brettspielrunde, ich habe eine Zeit lang in Frankfurt gelebt, da kenne ich dann auch einen Autor und den hatte ich dann in Essen getroffen und habe mich mit dem dann zu dem Thema unterhalten, weil ich zu der Zeit schon nicht mehr in Frankfurt gelebt hat und der hat erstmal die Hände über den Kopf und gesagt, um Gottes Willen, ein Verlag, also so nach dem, oder wirst du nur arm, du kannst, also als Verlag kannst du kein Geld verdienen, also absolut mich davon abgeraten, das zu tun. Da habe ich immer gedacht, okay, er ist zwar jetzt in Anführungszeichen nur Autor, aber steckt natürlich in der Szene auch trotzdem etwas tiefer drin und kennt sich da dann besser aus. Und habe dann für mich selber das dann so, ja, auf kleiner Flamme, weil ich dann eben da noch andere Dinge gemacht habe, das dann immer mal wieder so weiter verfolgt. Wie gesagt, ich komme ja so aus dem kaufmännischen Bereich, habe dann mal so, ja, ein Businessplan ist ein großes Wort, aber habe mal so kalkuliert, wie müsste ich denn das machen und wie ist denn das und wie läuft denn so, habe mich dann so ein bisschen auch schlau gemacht. Was sind denn so Margen, die man erreichen kann? Natürlich, man hat immer das Risiko, das ist eine Auflage, die Sinn macht oder eben auch nicht Sinn macht und das Ganze einfach mal so durchkalkuliert. Eben, und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt. Im Hinterkopf natürlich sind immer wieder ein paar Spiele dazugekommen, wo ich gedacht habe, die klingen interessant. Ein paar Spiele wieder weggefallen, die ja schon gemacht wurden oder wo ich dann doch gedacht habe, nee, das ist dann nichts. Und letztendlich dann Anfang diesen Jahres, ja, eigentlich schon so ein bisschen letztes Jahr in Essen, habe ich das dann nochmal weiter verfolgt, habe da wieder so ein paar Spiele gesehen und gedacht, ja doch, das klingt interessant. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann entschieden, komm, jetzt machst du es einfach mal. Also das den Hobby, das Hobby zum Beruf machen, habe ich schon immer so mal im Kopf gehabt. Und hab gedacht, jetzt startest du einfach mal. Ich weiß, man hatte Zeit und habe dann mal angefangen, verschiedene Verlage eben anzuschreiben von Spielen, wo ich gedacht habe, das interessiert mich. War eher ernüchternd dann auch die Antworten, dass viele auch teilweise eben auch überhaupt kein Interesse haben, da eine deutsche, eine lokalisierte Version zu machen. Sowohl bei kleineren als auch bei großen, die entweder sich gar nicht melden, gar keine Antwort geben. Oder dann eher so, ja, so ein bisschen so vorsichtig, ja, sie wissen nicht und sie schauen mal. Oder halt eben der Klassiker, ja, wir haben noch mehrere und wir schauen jetzt mal, mit wem wir das dann machen, das Ganze. Und ja, so hat sich das dann eigentlich so ein bisschen hingedümpelt. Ich war dann mit mehreren in Kontakt, dann kam Nürnberg, da bin ich dann nach Nürnberg auch erstmalig gegangen, um mir das anzuschauen. Hatte dann auch, wie gesagt, ich kenne auch den Frank Heeren von Feuerland, von Terra Mystica-Prototypen, den wir mal gespielt hatten. Den ich damals auch sehr begeistert hat, habe ich mit dem mich mal unterhalten. Und das Schöne an der Branche ist ja, dass die Leute eigentlich so super nett alle sind. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Hauen und Stechen und ein großer Wettbewerb, sondern es ist ein sehr, sehr nettes, großes Miteinander. Natürlich ist man irgendwo dann auch Wettbewerber, aber auch mit dem Frank dann in Nürnberg mich getroffen und wird besprochen, so ein Thema, wie setzt man sowas auf? Was sind so die Margen? Auf was muss man achten von seiner Erfahrung? Was ist denn so eine gute Auflage und solche Sachen? Und das war so alles ist sehr nett. Und ich habe dann dort bei WizKids dann auch den Sef getroffen und einfach saß halt da und habe dann einfach mal gefragt. Und so hat sich das dann ergeben mit Flotilla, dass das noch frei war und eben Fantasy Realms. Und parallel mit Taiwan Board Games von Mosa T, das ich eben in Essen auch gespielt hatte und gleich gekauft habe, weil es so gut gefallen hat. Das hat sich dann auch erst etwas langsam angelassen. Ich hatte dann auch kontaktiert, dann kam was, ja, wäre eine Option, wir schauen noch, und irgendwann kann es überraschen, kam dann so nach dem Motto, naja, so, wir hätten jetzt den Vertrag fertig. Und ich so, okay.
Sehr gut.
Passt soweit. Und es gibt jetzt noch ein paar andere, sage ich mal, also noch nichts Spruchreifes, aber nichts, wo es unterschrieben ist. Ich habe jetzt auch erstmal gebremst, weil einfach auch, ich hatte immer so 2 bis 4 Spiele mir vorgenommen für 2020, jetzt sind es 3 geworden und die halten mich auch ganz schön auf Trab, muss man sagen. Okay. Jetzt sind sie zwar soweit erstmal fertig und lokalisiert, das heißt, alle 3, ja, außer Formosa T, da sind, glaube ich, auch Koreaner, die noch drin hängen, die noch nicht geliefert haben. Aber alles ist soweit jetzt in der Produktionsschleife drin. Und ich habe meine Sachen zumindest soweit erstmal alles fertig. Und ja, jetzt geht's dann halt mal weiter und bin natürlich jetzt schon auf der Suche und schaue, was für nächstes Jahr kommt. So eventuell auch im Frühjahr irgendwas. Eventuell logischerweise dann auch erst wieder klassisch im Herbst. Und hängt so ein bisschen eben da zusammen, was ich da noch finde. Ich bin da jetzt wieder ein paar Leute angeschrieben. Bei manchen Sachen habe ich leider schon die Ernüchterung, dass es dann doch eben schon bei einem anderen Verlag erscheint, dass das schon da vertraglich drin ist. Aber das ist das Normale, glaube ich, was man dann da hat.
Willst du mal spoilern, was du denn so dir unter die Fittiche reißen wolltest, aber weg ist? Oder sagst du, nee?
Kann ich sagen, was mir sehr gut gefallen hat oder was mir vorstellen hätte können, wäre Unmatched. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja, klar, habe ich alles. Ja, habe ich alles.
das hätte ich gut vorstellen können, obwohl es jetzt cool. Für reines, 2 bis 4 Spieler, aber eigentlich ein 2-Spieler-Spiel ist. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Da hatte ich jetzt auch angeschrieben, die haben sich auch gar nicht gemeldet, aber es scheint sich so zu verdichten, dass oder eigentlich dazu auch offiziell schon zu sein, dass Yellow da die deutsche Version auch macht. Ich hatte gesehen, auf Board Game Geek ist eine französische Version von Yellow gelistet, aber eben keine deutsche, deswegen habe ich nochmal angefragt. Aber es scheint wohl zu sein, bei Yellow, die machen ja auch in Deutschland meistens ihre Spiele dann auch in Deutschland, dass die deutschen Versionen bringen.
Beziehungsweise die produzieren das, glaube ich, und läuft über Hatter Trade, ne? Ich glaube, das läuft dann noch so ein bisschen über Hoch noch mit, ne? Die meisten.
Gut, der Vertrieb Yellow, vielleicht, das kann sein, ja.
Ja, genau.
Die Vernetzungen da. Ach, witzig, ja. Unmatch finde ich auch sehr gut. Also, hast du denn so eine spezielle, ja, so einen speziellen Blick auf Spiele, wo du sagst, das ist, oder sagst, ich bin einfach offen? Also von einem Blood Rage Miniaturenspiel über Chip Theory mit Chips oder so, würdest du alles machen oder würdest du sagen, muss ich auch hinterstehen hinter den Sachen und die müssen mir auch selber gefallen, so in der Mitte dann?
Also natürlich, ich denke, wenn ich jetzt platt gesagt ein Spiel angeboten bekomme, wo ich genau weiß, das hat einen riesen Markt in Deutschland oder gibt es zig Leute, die das mögen, und ich finde es nur so mittel, in Anführungszeichen, war gut, das wäre so die Gewissensfrage. Ich glaube, ich würde es dann trotzdem machen. Ich sehe dann immer eher, also in dem Umsetzen sehe ich da weniger das Problem, als eher dann nachher dann auch im Marketing, in Anführungszeichen, wenn du halt dann das Spiel selber nicht so voll dahinter stehst, kann es dann schon sein, dass es dann auch schwierig wird, das so zu tun. Aber primär sind es natürlich schon Spiele, die ich gut finde, wo ich auch dahinter stehe. Natürlich, jetzt vorher so ein bisschen gesagt, was meine Art von Spiel sind, wenn es natürlich diese Nische trifft, sind natürlich die Chancen größer, dass ich dann auch sage, aber das will ich machen. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch nichts, wenn ich jetzt ein Spiel setze, das mir zwar gefällt, aber ich sage mal, mein Spielrunde, das nirgends ankommt und das für mich dann auch so merken, naja gut, vielleicht läuft es dann nicht so toll, dann hilft es dann alles nichts. Also insoweit, ich würde mich da jetzt nicht auf irgendeinen Bereich festlegen, sage ich jetzt mal, weil eben auch in unterschiedlichen, also Unmatch zum Beispiel ist ja auch sicherlich ein komplett anderes Spiel als Formosa T zum Beispiel, aber ich habe so auch geschrieben, solange das Spiel irgendwas Besonderes noch mit sich bringt, was es halt eben vielleicht anders macht als andere Spiele, und es muss jetzt gar nicht mal ganz extremst innovativ sein, aber einfach, wo ich sage, da steckt was drin, das finde ich interessant, und kann mir auch vorstellen, dass das am Markt dann auch akzeptiert wird, dann kann ich sowas umsetzen.
Cool. Wie war das denn so am Anfang? Jetzt hast du ja vorhin auch schon mal so erzählt, dass du auch dir so einen Businessplan quasi mal aufgestellt hast und sowas. Ich kann mir vorstellen, so gerade wenn man jetzt mal anfängt, die ersten Spiele zu produzieren, die wenigsten Firmen machen das auf Kommission, ne? Also du wirst ja wahrscheinlich auch irgendwie ein gewisses Kapital auch mitgebracht haben. Hast du da irgendwie dann so ein paar Jahre drauf hingespart? Hast du mal gesagt, so ich höre jetzt auf zu rauchen und packe jeden Tag 5 Euro in eine Sparbüchse oder
Ich hab jetzt 50 Jahre nicht geraucht und das Geld hat jetzt gereicht.
Sehr gut. Also hast du 50 Jahre lang jeden Tag 5 Euro gespart? Nein. Aber das, da kann ich mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall nochmal so ein auch so ein Aspekt ist, ne, wo man wahrscheinlich 2-3 Mal überlegt, ne, weil man ja auch schon irgendwie dann in eine gewisse Vorkasse auch treten muss, ne?
Das ist die Geschichte mit der Auflage, die du vorher schon angesprochen hast. Mhm. Ich, wie gesagt, normalerweise so ein Spiel, dann, also du musst mindestens eine 1000er Auflage machen, sonst brauchst du gar nicht erst anfangen. Sonst wirst du wahrscheinlich auch keinen Lizenzvertrag kriegen. Und da machen die es auch nicht. Und auch finanziell ist es einfach die Produktion dann in Relation viel, viel zu teuer. Natürlich, je größer die Auflage, desto günstiger wird es. Aber wenn du jetzt halt, ja, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich selber halt in Vorleistung gehen muss, dann ist natürlich da auch schon mal ein Limit. Wie viel Geld möchte ich oder kann ich denn da reinstecken, bis ich dann erstmal in Spielepark, bevor es dann hoffentlich mit dem Verkauf dann auch wieder reinkommt. Und wenn du dann eine Riesenauflage machst, zum einen hast du viel mehr Geld natürlich erstmal geparkt und zum anderen natürlich auch ein viel größeres Risiko, die zu verkaufen. Denn ich habe mal so kalkuliert, du musst so 60-70% erstmal verkaufen der Auflage, dass du überhaupt mal Geld verdienst. Und das sind nur mal die variablen Kosten. Da ist jetzt noch nichts reingerechnet mit irgendwelchen Fixkosten, die ich jetzt erstmal habe, mit einer, weiß ich was, Logo-Erstellung, mit einer Webseite, mit irgendwelchen Messen auf, gut, da sind jetzt gerade weniger, aber mit irgendwelchen Conventions oder sowas, wo du dann da bist, die Kosten das dann gar nicht mit drin, sondern einfach wirklich nur den Produktionskosten des Spiels, die Handlingkosten des Spiels, die Lagerkosten des Spiels, musst du, wie gesagt, 2/3 verkaufen. Jetzt mal nach meiner Kalkulation, vielleicht sage ich dir in einem Jahr, wenn ich die ersten auch echten Erfahrungen habe und nicht nur im Excel das gerechnet habe, dass es mehr oder weniger war, aber das fühlt sich schon ungefähr so an, dass du dann überhaupt nochmal mit Geld verdienen kannst.
Also ich habe auch schon mit dem einen oder anderen, ich sage mal, Verlag gesprochen, die sagen auch meistens so, die erste Auflage, die deckt sich zu großen Teilen erstmal selber, meistens so ab der zweiten Auflage, spätestens fängst du dann halt an, wirklich vernünftig Geld auch damit zu verdienen. Ne? Was jetzt mal interessant wäre für mich, es gibt ja auch immer mal so große Verlage, die auch trotzdem noch den Weg zum Beispiel über Kickstarter gehen. Jetzt wäre ja mal so die Idee gewesen, oder das ist jetzt einfach mal so ein Gedankenexperiment, was ich gerade mal durchspiele, hätte man nicht auch sagen können, okay, Fantasy Realms ist relativ bekannt und erfreut sich einer großen Base. Gerade wenn du jetzt auch, ich glaube, du hast ja gesagt, ab nächster Woche kann man es, glaube ich, bei dir vorbestellen auch. Ne?
Nicht bei mir, aber es gibt im 4X-Shop von Hunter & Krohn, da wird es vorbestellbar dann sein.
Okay, oder so.
Also ab wann, ne? Genau, weiß ich noch nicht, aber der Plan ist, dass es nächste Woche dann live geht.
Ja, aber hätte man nicht auch sagen können, okay, ich nehme jetzt mal als Beispiel Queen Games oder so, die machen das ja immer schon mal ganz gerne, ne? Wenn die irgendwelche die Alhambra Big Box zum 37. Mal Kickstarter dann reinhauen. Aber da hätte man doch theoretisch auch sagen können, Mensch, ich gehe vielleicht mal den Weg, weil da hättest du ja dann relativ geringes Risiko gehabt. Du hättest ja direkt gesehen, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt hier plötzlich 1500 Vorbesteller, dann kann ich die Auflage vielleicht direkt auf 3000 setzen oder sowas. Hast du den Gedanken mal gehabt oder gab es einen Grund, dass du dich bewusst, sage ich mal, jetzt dagegen entschieden hast?
Also den Gedanken habe ich jetzt bei den Spielen eigentlich weniger gehabt. Zum einen glaube ich, dass es schwierig ist, wenn du nur von der Lokalisierung redest. Das heißt, ich habe ja, also Kickstarter ist ja logischerweise international und wenn ich jetzt dann nur ein deutsches Spiel mache, dann wäre es ja eher so Sachen wie Spieleschmiede oder sonst irgendwas, die aber natürlich ihr eigenes Ding sind, da was zu tun. Über Kickstarter nur für eine deutsche Version glaube ich nicht, dass sich das lohnen würde, dass du damit genügend Leute ansprichst. Gut, bei Fantasy Realms vielleicht ja, aber es ist trotzdem nicht ganz ohne. Ich glaube nicht, dass du die Lizenz bekommst, um es dann über Kickstarter zu machen, weil der Lizenzgeber sagt, naja, vielleicht dann nicht. Und so ganz risikofrei ist es nicht, weil du musst dann diese Kampagne erstmal aufsetzen, aufbauen.
Ja,
gut,
stimmt, ja.
Ich glaube, das ist nicht so ohne, was du da nochmal reinstecken musst, erstmal vorab, was dann im Risikofall für komplett umsonst war, weil du dann gar nicht startest. Also speziell bei Fantasy Realms hätte ich jetzt gedacht, hätte das keinen Sinn.
Okay.
Bei anderen größeren Spielen vielleicht, und ich meine, wie gesagt, aktuell ist der Fokus auf Lokalisierung. Ich habe auch das ein oder andere Spiel so im Hinterkopf, was jetzt Beispiel vor Hansa Teutonica, was jetzt ein Thema mehr wäre, aber das wäre es gewesen, wo ich gesagt habe, das hätten wir vielleicht auch mal komplett neu in einer eigenen Version gemacht. Das ist jetzt auch kein neues Spiel, aber das wäre dann zumindest was komplett eigenes Neues gewesen. Da habe ich auch noch ein anderes im Hinterkopf, was vermutlich auch irgendwo anders rauskommt, aber das wäre was sogar internationale Geschichte. Also insoweit, vielleicht passiert da mal was in diese Richtung, dass ich da dann auch ja, ein neues Spiel oder ein altes Spiel neu auflege und das über Kickstarter dann auch mache. Will ich nicht ausschließen, denke ich aber, ist in der näheren Zukunft nicht im Fokus.
Okay. Muss man halt für alles irgendwie offen sein, ne? Ich meine, das ist nochmal vielleicht auch so der Blick oder der Hintergedanke für unsere Zuhörer, warum man vielleicht sagt, hey, das Spiel ist doch jetzt gerade auf dem Markt gewesen, jetzt gibt's ja schon wieder nicht, jetzt muss ich schon wieder drauf warten. Es gibt halt aktuell auch viele kleine Verlage bei vielen Spielen. Viele Spiele sind dann vergriffen und letztlich, konzeptionell, muss man halt einfach sagen, klar, könntest du jetzt wahrscheinlich sagen, ich produziere mal 40.000 Mal Fantasy Realms, aber dann hast du da wirtschaftlich auch nichts von und deswegen ist das vielleicht auch bei anderen Spielen so, ne, dass man da manchmal ein bisschen Geduld mitbringen muss, weil dann die Auflage halt vergriffen ist. Und das ist vielleicht nochmal auch so ein, ja, so ein Indikator für die Zuhörer auch, dass man weiß, warum ist denn so ein Spiel manchmal auch vergriffen, ne? Dass es an der Höhe der Auflage vielleicht auch manchmal liegt.
Ja, und wird auch das Risiko, was man eingeht. Denn auch wenn es jetzt natürlich ja. in der Community so sehr, sehr gehypt und sehr, sehr viele Interesse zeigen. Also ich bin auch neu, was einen Verlag betrifft. Ich kann es auch sehr, sehr schwer abschätzen. Wie viel sind jetzt 2000 Stück davon? Sind die innerhalb von ein paar Wochen alle weg? Ich kriege jetzt auch entsprechend dadurch kontaktiert von Distributoren, die natürlich dann logischerweise dann auch wahrscheinlich einen Schwung erstmal abnehmen von dem Spiel und dann natürlich über die Händler, dass es verkauft wird. Ich kann schwer einschätzen, wie so ein Spiel dann auch gerade vorab, wie so ein Spiel dann auch ankommt und wie das dann rauskommt. Und je höher die Auflage, desto mehr bist du natürlich im Risiko. Und gerade als neuer oder junger Verlag, muss ja irgendwie so einen guten Mittelweg finden, wie das dann auch funktioniert. Und deswegen habe ich in dem Moment bei Fantasy Realms eben mich auch entschieden, das war zumindest ein großer Faktor, was ich vorher schon gesagt habe, dass ich es halt eben nicht in China produzieren lasse, sondern im Prinzip in der Nähe, in der EU, dass ich es eben auch ein hoffentlich dann schnell notwendiger Reprint dann aber auch schnell wieder verfügbar sein wird.
Mhm. Okay. Ja, cool. Was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, da gibt's ja so viele Faktoren, die dann so mit reinspielen. Ne? Ich muss da gucken, dann gibt's die Online-Verlage, die Online-Händler, die dann so ein Ding abnehmen und hier und da. Ist schon facettenreich, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, glaube ich. Weiße, Kenze.
Ich hab mir gerade gedacht, oh, hat der Heide heute nichts vorbereitet.
Doch. Marcel, du darfst heute als Edeljoker den Potty unterstützen. Und bevor hier wir so dahin siechen, gibt es ein weiße, Kenze. Gerade fast den Streit mit der Nina riskiert. Ich mir gerade noch einen bösen Blick zugeworfen vor Beginn des Podcasts, weil ich gesagt habe. Klappe. Nee, ich habe
an dieser Stelle möchte ich auch einen Gruß an die Nina nochmal ausrichten und für alle, die das jetzt hören, sie hofft, dass ich das Ding gewinne heute.
Ja, frech. Okay, so, heute habe ich ein weiße Kenze mit 11 Fragen. Da geht es nicht darum, dass du die Mehrheiten gewinnst, sondern für jede richtige Frage bekommst du dann hinter dem Buchstaben, jeder Antwort einen Buchstaben, der sich dann zu einem Wort zusammensetzt. So, das heißt, wenn du jetzt vielleicht die ersten 3 Fragen nicht beantwortest, aber dann die nächsten 4, kannst du vielleicht trotzdem das Lösungswort erraten. So könnte man
Oha,
sagen.
Okay.
Also nimm dir am besten mal einen Stift und einen Zettel.
Ja, mach ich gerade.
1 bis 11. Und der Marcel darf dich natürlich unterstützen. Du musst antworten. Der Marcel darf dich dann unterstützen.
Ich bin gespannt.
Sich nochmal rückversichern bei ihm. Sind jetzt auch, ich glaube, es ist auch nicht so schwer.
Okay. Also wenn ich die Frage richtig beantworte, dann kriege ich einen Buchstaben.
Genau.
Okay.
Okay, wir fangen mit der ersten Frage an. Und zwar, welche 3 Farben haben die Meeple Visitor bei The Gallerist?
Oh, ja, super. Hast du Gallerist schon gespielt, Marcel?
Großartiges Spiel, ja.
Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich
weiß es auch, aber.
Es ist übrigens, da kann ich vielleicht ein bisschen spoilern, Heider. Ne? Ich habe ja mein Pile of Shame Video und die Leute wünschen sich von uns beiden ein Gallerist Let's Play.
Oh, geil.
Ja. Cool. Da ist momentan, sieht danach aus.
Und ja, da sind ja 3 farbige Meeple drin in dem Spiel. Die sind total cool.
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Ding bis jetzt nur ausgepöppelt und einsortiert. Sind die nicht irgend?
Also wie weit darf ich Ihnen helfen?
Ja, das ist jetzt die Frage.
Ja gut, du weißt es ja. Nee. Das ist eine. Kannst ihm ruhig.
Also ich meine auch, das war doch weiß. dann das, was du gerade gezeigt hast, so rosamäßig, und die dritte Farbe war, boah, war das nicht so leicht grünlich oder sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß, dieses rosane und
irgendwas, also passendes. Also pink-weiß ist schon richtig. Hier, meine Hautfarbe. Potti.
Ja,
da ist das schon.
Also, nee, weiß hatte ich ja schon. Ja. Kein Punkt.
Was denn? Doch, wieso?
Achso, gibst du mir den Punkt?
Nee, aber du hast die Farbe nicht genannt.
Ja, deswegen sage ich ja keinen Punkt. Also keinen Buchstaben.
Aber der Marcel hat doch gerade hier schon nur sein Ringbuch da.
Ach so. Ja, war das so, so braun?
Ja. Okay, du bekommst den ersten Buchstaben und das ist ein V. Ja, genau. Pink, braun und weiß. Mhm. So. Wie bezeichnet man Spielbereiche in Root, die durch Wege verbunden sind?
Boah, Root ist bei mir wieder ausgezogen, ey.
Also die deutsche Bezeichnung dafür, ne?
Die deutsche? Ich habe nie die deutsche gespielt. Das ist ja keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt Realms. Ich dachte, du spielst ist das irgendwie, das sind doch Realms irgendwie, ne? Das sind so Lichtungen oder sowas? Lichtungen?
Guck mal, Felder, der Marcel hat's aufgeschrieben.
Nein, ich weiß es nicht. Kenne ihn nicht, aber ich habe keine Buchstaben.
Was hast du jetzt als erstes gesagt?
Lichtungen oder sowas?
Lichtungen ist richtig.
Ah.
I. Ja, genau, sind Lichtungen.
Wie nennt man dafür? Echt, ach, I ist der Buchstabe, den ich dafür bekomme.
Mhm, genau. V und I hast du jetzt.
Okay.
So, okay. Dritte Frage ist: Wie nennt man eine Spielrunde bei Blood Bowl Team Manager?
Eine Spielrunde?
Wie nennt man die?
Quarter.
Marcel, kannst du unterstützen?
Nee, ich hab's einmal gespielt, aber das war nicht mehr, schon lange her.
Es ist eine Woche.
Eine Woche?
Mhm, genau, wird immer in Wochen gespielt. Oh, dann kannst du den dritten Buchstaben leider nicht mal. So. Boah, jetzt muss ich erstmal meine Schrift hier lesen können. Dieser Begriff gibt an, wie viel durchzuführende Aktionen ein Spieler in Blood Rage hat.
Nochmal was?
Dieser Begriff gibt an, wie viele durchzuführende Aktionen ein Spieler in Blood Rage hat.
Wut.
Ja, ist richtig. Guck mal, siehst du, ich bin auch nett eigentlich, ne?
Bist du immer. Deswegen sage ich auch gar nichts mehr, weil ich sonst immer nur Schelte kassiere, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Deswegen
okay.
Ist alles so hin. So, Buchstabe?
Frage. Ein L.
L. Ein L, also V, I, dann nichts und ein L.
Mhm.
Okay.
Du kannst natürlich das Lösungswort dann irgendwann schon lösen, ne? wenn du es vorher weißt. Die Währung in Terraforming Mars.
Mega Credits.
Mhm, ist richtig. Ich habe es viel zu leicht gemacht hier. Aber das letzte war ja ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich gedacht, da muss ich mal ein so ein leichtes einstreuen. Ich darf nicht wieder zwei vorplanen, dann bin ich zu gnädig.
Was kommt nach dem L jetzt?
Nach dem L kommt ein S.
Ein S. V, I, dann nichts, ein L und ein S, ja?
Mhm.
Okay.
Okay. Nummer 6. Wie nennt man die Einheiten bei Cloud Spire?
Boah, das habe ich auch viel zu lange nicht mehr gespielt.
Drei Stück, also ich gebe einen Tipp: drei. Drei Begriffe will ich hören.
Nee, hast du das gespielt, Marcel? Da komme ich jetzt nicht drauf.
Da okay, es werden Spires natürlich, ne? Cloud Spire, die Spires, ja. Die Minions, die einfach so stumpf
und die Heroes,
auf die Base laufen und die Heroes, genau.
Ja, Spires, Heroes und Minions, richtig.
Yes.
Ja, schade.
Okay. Was sind die Abenteurer bei Too Many Bones?
Gearlocks. Meinst du das?
Ja, das ist richtig. Der Buchstabe ist ein I.
Ein I? Also zwei Is schon, ja?
Mhm.
Okay.
Frage 8. Wie viele Würfel können auf dem Playerboard von Roleplayer verbaut werden?
Boah. nur in diesem, in dieser
in Übersicht Charakter. Da, ne? Genau, in deinem Charakter.
20? 20 oder 24? Keine Ahnung. Ich rate.
Falsch. 18.
18. Ach, sind es nur Dreier? Sind es immer nur Dreier? Mhm,
genau.
Ja. Ah, ich war mir nicht mehr sicher, ob Dreier oder Vierer.
Mit so einer einfachen Frage. Ja, leider kein Buchstabe. Ja,
ich habe auch Roleplay, habe ich auch eins oder zweimal gespielt, habe mich nicht so umgehauen, deswegen ist
immer. Also jetzt, da bin ich gespannt, ob du das weißt. Welches ist keine Spielerfarbe bei Gaia Project? Boah. Rot, Gelb, Orange, Braun, Weiß, Grau, Blau, Grün.
Da habe ich nachgeguckt. Boah, warte, sag nochmal. Also rot.
Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, weil ich habe Spiel selber nicht gespielt. Ich habe irgendwie so Spielregeln und so gewälzt und habe ich gedacht, das ist eigentlich richtig geil.
Rot, Blau, Grau.
Welches ist keine Spielerfarbe in Gaia Project? Rot, Gelb, Orange, Braun, Weiß, Grau, Blau, Grün.
Was war nochmal vor Grün? Ja, also ich habe jetzt hier stehen Rot, Blau, Grau, Gelb, Orange, Braun, Weiß, Grün und was war noch?
Ich glaube, du hast alle. Rot, Gelb, Orange, Braun, Weiß, Grau, Blau, Grün.
Okay, dann habe ich alle.
Ganz sicher bin ich mir ja nicht, aber.
Was würdest du denn tippen?
Wink mal mit dem Zaun.
Ach so. Also Weiß auf jeden Fall, Blau, Rot, Gelb auch auf jeden Fall, Braun safe, Orange meine ich, boah. Keine Ahnung, dann versuche ich es einfach mal, Grün.
Also ganz ehrlich. Ja, also eindeutiger ging es. Ja, tatsächlich, also ich habe es nie gespielt. Aber ich fand die Frage eigentlich so ganz cool, weil Grün ist so eine gängige Spielerfarbe in jedem Spiel. Ne? Deswegen habe ich gedacht, geil, da stolpert der auf jeden Fall drüber.
Aber jetzt, im Prinzip macht es tatsächlich, also es macht tatsächlich sogar Sinn, weil es gibt ja Leute, die haben so eine Rot-Grün-Schwäche, ne? Und wenn du Grün halt rauslässt, ne? Aber deswegen, witzigerweise, es gibt ja auch so Laserpointer oder wenn du so diese Präsenter hast, ne? So der teuerste Präsenter hat sogar einen grünen Punkt. Weil irgendwie für Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, wenn du einen grünen Punkt hast, dann können die wenigstens noch den Punkt erkennen. Die wissen nur nicht, welche Farbe das halt ist. Komisch, ne?
Ja, was kriegt er für einen Buchstaben? Du eigentlich?
Bitte? Buchstabe ist L.
L.
Und was sagtest du, Marcel?
Ob Potti einen Schwarz-Weiß-Monitor hat.
Nee, zum Glück nicht.
Okay, so, wir sind schon bei den letzten beiden Fragen. Und zwar Frage 10. Wie viele Räume kann man bei Nemesis erkunden?
Boah, Alter.
Ich hab's so gezählt.
Boah, du hast auf der Innenseite, hast du, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, auf der Innenseite sind es 8. Also ich hätte jetzt gesagt 20 Räume. Ich glaube, auf der Innenseite
sind es 8. Potti, du bist ein Teufelskerl. Aber ist richtig? Falsch. Oh. Es sind 16.
Räume. Ach, Mann. Ja.
Okay, und die letzte Frage. Hast schon denn eine Idee fürs Lösungswort bestimmt, ne?
Nee.
Nee?
Nein,
witzig.
Mann.
Und dann Frage 11. Nenne 3 Tiermiepel aus Everdell.
Boah, das sind also, ich habe das auch so lange nicht mehr gespielt, ey. da ist drin, ich glaube, es ist ein Igel. ein Igel. Ich bin, boah, und jetzt wird es schon eng, ey. ich weiß gar nicht, ob da noch ein. Warte mal. Also Igel, ist da nicht auch eine Schildkröte mit drin? Und boah, Weißt du es, Marcel?
Ich habe Evil Dead nie gespielt, das hat mich gar nicht angesprochen.
Du könntest es eigentlich deutsch lokalisieren, dann schaffst du es noch.
Das ist tatsächlich deutsch schon lokalisiert, beziehungsweise die deutsche Version kommt ja von Starling. Ja.
Ja, aber das dauert irgendwie noch.
Ich habe die deutsche Version schon hier.
Ja, auf der Messe, das ist doch voll der Skandal eigentlich. Auf der Messe gab es so 5 Exemplare und dann.
Nee, die haben mir das im Nachhinein zugeschickt. Also ich habe das auch ausgetauscht. Ich hatte die englische Version, die englische Deluxe oder Collectors Edition und die Deutsch gibt's ja nur als Retail und dann habe ich alle deutschen Komponenten, weil diese Deluxe-Komponenten sind ja eh nur so Münzen und Marker und so. Und dann habe ich die ganzen Collectors-Sachen in meine deutsche rein und habe dann die englische verkauft.
Absolut frech. Und welche
Collectors Edition?
Und welche Tiere waren da nochmal drin?
Also, ja. In deiner Collectors. Also Igel, Schildkröte und da sind auf jeden Fall noch so Orangen, aber ich weiß gerade nicht, ob das wirklich jetzt ein Fuchs sein soll. Ich sag's einfach. Igel, Schildkröte und Fuchs.
Dann bist du ein offizieller Vertragsamateur. Also es ist da drin. Igel, Schildkröte, Hase, Eichhörnchen, Otter, Star, also der Vogel, Amphibie und Schnabeltier.
Ja, ich habe ja nur das Grundspiel. Ich habe auch nie noch irgendwas anderes gespielt. Ach Mann, ja, das war...
Ich hätte dir sogar... Sorry. So, dann möchte ich jetzt ein Lösungswort von dir hören.
Ich habe ja noch nicht... Ich habe gerade mal die Hälfte habe ich ja richtig.
Ja, sorry. Ich habe eigentlich gedacht, die Fragen waren voll einfach.
Ich dachte, es wäre ein Spieltitel, aber das ist glaube ich nicht.
Nee. Witzig eigentlich, ich hätte gedacht, da kommt er auf jeden Fall drauf.
Ja, jetzt, also wenn ich bin auch immer ständig, aber am Anfang gedacht, Viticulture oder Vindication.
Habe ich auch am Anfang gedacht. Ja,
beides 11 Buchstaben passt.
Ja, Viticulture war so direkt nach den ersten 2, 3, habe ich gedacht, so ja, alles klar, habe ich mal durchgezählt. Wäre auch ein typischer Heider gewesen, dass der jetzt Viticulture nimmt, aber.
Aber jetzt, ja.
Okay, so, dann gib mal was ab.
Willst du nicht wenigstens einen Tipp geben?
Nee, komm, ey, das war so ein einfaches Weiß-Weiß.
Ja, du musst ja nicht sagen.
Okay, pass auf, ich gebe dir.
Du musst ja wenigstens sagen, ist es ein Titel? Also, ich finde, das könntest du mir noch sagen. Ist es ein Titel oder ist es ein. Ne?
Nee, es ist auf jeden Fall kein Spieltitel, sondern es hat eher was mit unseren Spielgewohnheiten zu tun.
Mit unseren Spielgewohnheiten?
Jetzt, guck mal, der Marcel, der weiß es schon.
Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das hier passt.
Ey, eigentlich das Ernste. Kennt ihr noch Glücksrad? Ernste?
Ich möchte lösen. Ja, dann würde ich gerne lösen und es ist ein Vielspieler.
Der Vielspieler, der gar nicht, der nicht mal die Meeple in Everdell kennt, also ehrlich.
Ja. Ja.
Aber wie geht's da auch an? Also ich bin mehr so der Eurogamer und da war jetzt vieles dabei, wo ich dann zwar die Spiele herkenne, aber mich nicht auskenne. Also bei Gaia-Projekt, Gallerist kein Problem, aber so bei den Nemesis habe ich einmal gespielt, und was war noch? Cloudspire und Too Many Bones.
Schöne Spiele.
Gespielt, aber ich habe einfach jetzt mal bunt gemischt, so ein bisschen rausgesucht und gedacht, so dann nochmal irgendwie aufs Material so ein bisschen rumgegriffen.
Aber ich kann dir versprechen, beim nächsten Mal habe ich eins, sofern der Christoph nicht zu Gast ist. Ich habe eins tatsächlich.
Die nächsten in der Pipeline. Bin immer in der Planung. Ja, vielen Dank.
Ich weiß. Jo, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Zählt das jetzt als, ich weiß gar nicht, ob ich den Punkt dafür haben möchte, weil du jetzt wieder so viel geholfen hast. Ja, Na gut. Dann
das Spiel im Spiel.
Ich glaube, es steht 7-4. Ich guck mal bis zur nächsten Folge.
Ich meine, es steht 7-4 jetzt.
Ich meine auch, ne?
Aber wir brauchen den Marcel jetzt öfter, der ist eine gute Unterstützung für dich.
Ja, dann sind wir durch für heute. Marcel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr zwei könnt jetzt gleich noch die Sonne genießen, während ich mich wieder in meine Bücher verkrieche. Es war eine sehr, sehr interessante Folge vor allem. Also ich mag es immer, ich finde es immer relativ spannend, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Gerade wenn jetzt jemand auch noch gar nicht so lange im Business ist, der immer noch so ein bisschen Struggle vielleicht hat, so dass es gerade so wirklich aus erster Hand irgendwie mal so richtig spannende Informationen. Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht noch ein, zwei Sachen sagen, was jetzt bei euch noch so ansteht, worauf können die Leute sich vielleicht noch freuen, so zum Abschluss? Jetzt hast du ja schon angekündigt, Flotilla wird kommen, dann Fantasy Realms, gibt es sonst noch irgendwas, was jetzt so auf jeden Fall schon dann Flotilla, bald vorbestellbar ist?
Formosa T, das sind so die zwei größeren Spiele, sage ich jetzt mal, die kommen werden. Und Fantasy Realms. Fantasy Realms wird jetzt, oder Fantastische Reiche auf Deutsch, Das wird jetzt, das ist das Einzige, wo jetzt auch schon ein einigermaßen verlässlichen, Datum ist übertrieben, aber zumindest Oktober relativ fix ist. Bei den anderen sollte es, wenn es gut läuft, auch Oktober werden, aber da ist noch, also ich schätze eher Oktober, November müsste man damit rechnen, weil die eben auch dann aus Asien noch im Schiff herkommen müssen. Und da sind aktuell noch sehr viele Unwägbarkeiten drin. Und ich habe auch noch kein finales Datum, wann sie denn überhaupt fertiggestellt sind. Also da kann es auch durchaus November werden. Ich hoffe allerdings bei allen auf Oktober und bei Fantastische Reiche, da ist es fix. Ansonsten gibt's für dieses Jahr sonst nichts Neues mehr von Strohmann. Die drei, die beschäftigen mich auch voll auf. Ich glaube, mehr könnte ich erstmal gar nicht stemmen.
Ja, da hast du ja auch erstmal noch genug mit zu tun, ne?
Ja.
Ja, dann passend zum Ende hat jetzt mein Bild aufgehangen. Dann, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Daniel, ich wünsche dir auch jetzt ganz viel Spaß noch in der Sonne. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind natürlich jetzt auch wieder mega gespannt. Ihr könnt ja vielleicht, wenn euch noch irgendwelche Fragen auf der Seele brennen, könnt ihr ja vielleicht dem Marcel noch ein paar Fragen stellen. Vielleicht guckt er auch mal in die Kommentare und interagiert da gerne mit euch. Wenn euch da irgendwas auf der Seele brennt, haut's mal rein. Ansonsten ja, hoffen wir natürlich, dass ihr wieder viel Spaß hattet und würde ich sagen, dann starten wir jetzt wieder in unseren Rhythmus und dann sage ich einfach bis nächste Woche. Insofern bleibt's aber, Leute. Ciao, ciao.
Ja, danke, dass ihr dabei seid.
Tschüss.
Ciao.